Talk, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 281. Heute sprechen wir darüber, wie der Wednesday Night War die Wrestling-Welt verändert. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir, da ist der Michael Shaggy Schwarz. Wunderschönen guten Tag.
Wunderschönen guten Tag, hallo Olaf Bleich, du bist der Host, das ist richtig.
Das ist richtig, bin der Horst auch manchmal.
Der Horst, immer.
Sag ich, der Seehofer bin, ist alles gut. Ja, Wednesday Night War ist heute so das große Thema, weil wenn wir jetzt mal so zwei Monate zurückgehen, Anfang Oktober ist ja wirklich die Wrestling-Welt ein bisschen explodiert und wir wollen heute einfach ein bisschen drüber reden, was sich seitdem getan hat. Was ist bei Raw und SmackDown passiert? Gibt es Veränderungen, seitdem SmackDown beispielsweise bei Fox ist, seitdem NXT bei USA ist, seitdem AEW überhaupt auf dem Bildschirm ist? Darüber werden wir heute sprechen. Aber erstmal natürlich hier auch der kleine Hinweis, weil heute ist ja der erste Advent, Shaggy.
Ja, dann zünde ich nochmal schnell eine Kerze an auf dem Adventskalender, öffne mein erstes Türchen und es ist drin, Moment, Schokolade.
Ja, wie überraschend, dass da Schokolade drin ist. Aber worauf ich natürlich eigentlich hinaus wollte, nicht auf deine Essgewohnheiten. Vor allem, du magst doch eigentlich gar keine Schokolade, du bist doch Veganer, oder nicht?
Vegetarier.
Ach, aber so, ich ernähre mich Schokolade.
Vegetarisch. Ja, ist vegetarische Schokolade drin, das stimmt. Ich ernähre mich halt auch Veganer, klar, aber ich bin eigentlich, schaue ich mal, was im zweiten Türchen drin ist, Moment. Auch Schokolade.
Weil ich kann mich noch daran erinnern, als du bei mir warst, hast du einfach nur einen ganzen Bottich mit veganen Süßigkeiten, Weingummis weggefressen.
Nein.
Die waren vegetarisch.
Nicht den ganzen Bottich, die waren vegetarisch, die waren nicht vegan. Okay. Du hattest die Erdbeeren, glaube ich, als ich bei dir war, das stimmt. Und die habe ich unterm Tisch entdeckt, warum auch immer unterm Tisch, und habe die dann nicht aufgegessen. Ich habe vielleicht 8 oder 10
Dutzend.
Dutzend gegessen, wenn nicht, aber es waren noch welche übrig.
Aber ich wollte natürlich eigentlich, bevor wir jetzt hier wieder im kompletten Quatsch enden, ich wollte natürlich eigentlich auf den Adventskalender hinaus, Shaggy, der ja da nächste Woche losgeht, genauer gesagt ja auch schon morgen losgeht. Und da haben wir ja auch ein paar spannende Themen am Start. Was haben wir da zum Beispiel? Also ich weiß, wir machen den Anfang, den machen wir ja morgen direkt.
Ja, ne? Genau genommen haben wir da sogar spannendere Dinge als Schokolade drin in unserem Adventskalender. Aber eigentlich ist heute ja schon das erste Türchen. Aber wir öffnen das erste Türchen mit einem großen Podcast, mit unserem wöchentlichen Podcast. Im zweiten Türchen ist was ganz, ganz Besonderes drin. Etwas, worüber wir heute im Grunde auch so ein bisschen sprechen werden, weil AEW sicherlich auch für Veränderungen nicht nur im Adventskalender, sondern auch im Wrestling-Business gesorgt hat. Ja, wir sprechen morgen über einen Teil von AEW. Und zwar, lieber Olaf,
über Chris Jericho natürlich, den ersten Champion von All Elite Wrestling und seine Bedeutung für die Promotion. Und dann in der Woche sprechen wir über Kofi Mania, wir sprechen über Masken, wir sprechen über Modesünden. Du und Markus Holzer, ihr quatscht über Modesünden, auch ein sehr launiger Podcast. Wir beide sprechen dann nochmal über den doppelten Undertaker von 1994. Und ich habe heute den Podcast mit Chris und Kai gehört, darüber, über Momente, wo sie sich als Wrestling-Fan ein bisschen, ja, Punkt gefühlt haben.
Ach, du öffnest die Türchen auch schon früher.
Ja, ich muss die ja schneiden.
Naja, gut, kannst du ja an dem Tag dann auch machen, wenn du es hochlädst. Also stelle ich mir nichts an. Ich höre mir jeden Tag ein Häppchen Headlock an. Ich hebe mir das auf und höre jeden Tag wirklich ein Häppchen. So sollte das jeder von euch machen. Freut euch auf 24 ganz, ganz tolle Tage mit uns allen und dem Markus Holzer.
Genau, also auf jeden Fall jeden Tag jetzt im Dezember quasi ein Podcast bis Weihnachten und dann für den 24. haben wir uns da auch noch was Besonderes ausgedacht. Ich bin gespannt, ob das alles so funktioniert. Auf jeden Fall, das ist unser Geschenk an euch. Startet dann eben heute natürlich eigentlich schon mit dem Wochenend-Podcast, aber morgen geht's dann eben so richtig los. Jeden Tag ein Podcast von uns. Für euch als Dankeschön für ganz viel Treue, für Support, fürs Dabeisein und fürs Zuhören. Aber ich glaube, damit können wir jetzt auch ohne große Umschweife irgendwie hier zum eigentlichen Thema kommen. Der Wednesday Night War, Shaggy. Ganz global gefragt. Es ist gerade ja unfassbar viel Wrestling. Es wird immer mehr Wrestling, hat man das Gefühl. Es ist ja nicht nur WWE und AEW und NXT. Da ist ja auch noch viel, viel mehr dazu gekommen, wenn man es möchte, ne? Also NWA ist ja so eine Geschichte, da bist du so ein bisschen eher drin als ich. Aber wie hat sich bei dir dein Wrestling-Konsum in den letzten zwei Monaten, also seit Anfang Oktober, wie hat der sich verändert?
Also es ist ja wirklich eine große Veränderung gewesen. Wenn man so will, hat man jetzt jeden Tag eine neue Show, die man sich anschauen kann in der Woche, so nahezu jeden Tag. Und das ist schon eine Riesenveränderung. Es ist nochmal sehr viel dazugekommen und es hat mich tatsächlich in meinen Sehgewohnheiten wirklich verändert. Also ich habe ja immer gesagt, ich schaue mir fast alles an, Raw, SmackDown. Ich habe mir manchmal 205 Live in der Regel angeschaut oder und so weiter. NXT natürlich. Jetzt ist einfach mit NWA Power, was ich auch so, also regelmäßig verfolge, auch da skippe ich die Matches oft und so, aber auch mit AEW natürlich und der verlängerten NXT-Show, da einiges dazugekommen.
Es ist nicht so leicht, irgendwo den Spagat derzeit zu finden zwischen Wrestling-Liebe und Privatleben und Beruf, also es ist bei mir ganz ähnlich, also ich habe auch gemerkt, es ist gar nicht so einfach hinterherzukommen, ich war ja auch eine Woche unterwegs, dann hat man auch ein bisschen weniger Zeit natürlich, um sich sowas anzuschauen, gerade jetzt zum Jahresende ist das wirklich sehr viel. Und ich merke auch, man muss ein bisschen mehr selektieren, als das vielleicht vorher der Fall gewesen ist. Einfach weil ja auch alles irgendwo ja bedeutsamer geworden ist, habe ich so das Gefühl. Es ist wieder ein bisschen mehr Bewegung drin. Es wird ständig über Ratings gesprochen. Shaggy, wie ordnest du die Ratings ein? Bist du eigentlich jemand, der auf Ratings achtet? Oder sagst du, ja, das ist eben schön für die Chronisten, aber mir ist es eigentlich egal, ich will einfach eine gute Unterhaltung?
Ich schaue mir auf jeden Fall die Ratings an, erstmal auch nur, um mit euch drüber reden zu können, weil es ja eigentlich schon entscheidend ist, wie die Einschaltquoten sind, wie ist Fox jetzt zufrieden mit Einschaltquoten, wie hat sich die USA Network Einschaltquoten geändert und natürlich auch immer spannend der Vergleich NXT AEW, wobei der auch, wenn man sich die reinen Zahlen, zumindest die Abschlusszahlen Einschaltquoten anschaut, ja, hinkt das so ein bisschen, aber wenn man sich dann auch nochmal die einzelnen Bereiche anschaut, ich meine, die werberelevanten Kunden und so, da ist es ja nochmal ein Riesenunterschied. Das finde ich schon spannend, das verfolge ich schon. Weil es auch einfach interessant ist und man will ja auch wissen, wie sich die WWE schlägt, wie schlägt sich AEW in den Quoten und deshalb muss ich das ja verfolgen, klar. Ich finde es auch interessant.
Ja, also du hast gerade die Zielgruppen angesprochen. Das ist ja wirklich auch eine spannende Entwicklung, die wir da gesehen haben. AEW ja vor allem sehr populär bei einer jüngeren Zielgruppe, während NXT tatsächlich auf eine ältere bis teils sehr alte Zielgruppe abzielt. Oder nicht abzielt, aber halt von denen geschaut wird. Wie erklärst du dir das? Hast du da überhaupt eine Erklärungsversuch für?
Naja, ich glaube, dass AEW einfach das hippere, das coolere Produkt ist und das zum einen die WWE-Fans, da sieht man ganz deutlich, dass die Stammzuschauer sicherlich älter geworden sind. Klar, es ist auch so, dass die jungen Leute natürlich vieles auch aufnehmen, mittlerweile, das machen die Eltern immer noch nicht so, auf Festplatten und so weiter und das später anschauen, die werden in den Zahlen nicht ganz so, die werden ja da nicht wiedergespiegelt, das sind ja nochmal andere Zahlen, die man dann sieht und aber die Leute, die das wirklich live schauen, da merkt man, dass die cooleren, die jüngeren Leute einfach AEW direkt sehen wollen und da nicht warten wollen. Und bei der WWE, da ist es denen egal. Da schauen sie eher dann wirklich die Ü50-Leute direkt live rein, im Großteil.
Ich glaube, dass da eben dann auch ein Teil natürlich über das Network schauen wird. Ich glaube, dass auch viele der Jüngeren eher vielleicht einen Tag wartet, vielleicht sogar AEW dann schaut und dann eben im Nachgang vielleicht NXT auch auf dem Network sehen wird. Könnte ich mir eben auch vorstellen, weil wir haben natürlich da auch so eine gewisse Schnittmenge natürlich, wo auf der einen Seite vielleicht was anderes machen wollen, auf der anderen Seite vielleicht aber eben auch NXT erst einen Tag später konsumieren, weil sie sagen, ja, ich kann es ja sowieso ansehen, ist es ja im Abo drin. Das geht ja auch nicht aus diesen Ratingzahlen hervor. Insofern trotzdem sehr spannend, vor allem auch die Entwicklung, die ja die Zahlen genommen haben. Wir haben es ja gesagt, vor der Survivor Series zum ersten Mal NXT ja überlegen im Wednesday Night War. Ich bin gespannt, wie sich das jetzt diese Woche entwickelt. Also wir haben bis jetzt noch keine Ratings bekommen. Es ist ja Thanksgiving-Wochenende, da dauert es häufiger ein bisschen, bis die Ratings drin sind. Wir nehmen das hier am Freitagnachmittag auf. Da ist noch nichts Aktuelles zu holen. Wie beurteilst du denn insgesamt so die Zuschauerzahlen, die da bis jetzt gekommen sind? Also Raw und SmackDown, ja, Raw stagniert derzeit ziemlich. SmackDown hat Problemchen. AEW schwankt auch ein bisschen, aber ich finde auf einem guten Niveau. Wie sortierst du die ein?
Ja, interessante Einschaltquoten auf jeden Fall, weil man hat ja auch gesehen, dass SmackDown ja fast mit einer 4.0 fast gestartet ist, was ich auch tatsächlich damals getippt hatte. Also ich hatte fast relativ genau getippt, aber die sind ja wirklich schwankend, die Zahlen, die gehen ja deutlich nach unten. Jetzt hat man sich so ein bisschen eingependelt, aber auch bei einer, ja, 2, weiß ich nicht genau, 2.2, 2.3, 2.4, sowas, oder? Ist es so? Sowas um den Dreh, 2.5 und Raw. Ja, die haben quasi fast das alte Niveau wieder erreicht, wie vor dem großen Start. Und obwohl man optisch ja wirklich einiges getan hat und gerade die ersten ein, zwei Wochen ja auch wirklich super, super cool eigentlich waren, auch Raw und SmackDown. Das war schon interessant, in den ersten zwei Wochen das zu verfolgen. Aber jetzt ist man ja von Storytelling und wieder auf den Punkt angelangt, wie vor dem 1. Oktober.
Ja, genau so ist es. Also aktuell im Sinne von 22. November, also von vergangener Woche, da hatte Friday Night SmackDown 2,5 Millionen, also 2,544 Millionen Zuschauer. Interessanterweise, wenn man ein Jahr zurückgeht, hatte man da noch auf USA 2,08 und davor in dem Jahr natürlich sogar 2,6 Millionen. fast 2,7. Also da ist schon eine ordentliche Diskrepanz irgendwo drin. Davor dann wiederum deutlich weniger, aber 2017 hatte man noch deutlich bessere Quoten gehabt, bis dann zu dem Tief quasi in der Vergangenheit.
Ja, aber trotz allem, ja, das ist richtig, aber man kann die Zahlen von den heutigen mit vor 2 Jahren ja gar nicht vergleichen. Also von daher sind die Zahlen im Vergleich zu den vor 2 Jahren eigentlich immer noch mehr als zufriedenstellend, weil ja deutlich weniger einfach lineares Fernsehen verfolgen. Das haben wir ja auch schon festgestellt. Also im Vergleich zu den Zahlen finde ich es zufriedenstellend. Im Vergleich zu dem, was man eigentlich erreichen könnte mit Fox, ist es natürlich nicht so ganz zufriedenstellend. Ich weiß auch nicht, wie die Verantwortlichen bei Fox das sehen, ob die wirklich sehr zufrieden sind mit den Zahlen. Gerade auch, weil da die werberelevanten Kunden ja auch nicht das Hauptpublikum ausmachen, auch bei Raw und SmackDown nicht.
Ja. Das ist es dann eben auch. Und auch gerade, dass speziell bei Raw ja auch immer das Problem mit dazu kommt, dass man bis zur dritten Stunde hin ja auch extrem verliert. Also man schafft es ja nicht, die 2 Millionen auch oberhalb der dritten Stunde zu halten. Und das finde ich auch schon ein Warnsignal, weil das im Endeffekt bedeutet, dass man schafft es nicht, die Leute bei der Stange zu halten über 3 Stunden. Und das wird die große Herausforderung sein, das vielleicht in Zukunft mal zu probieren. Bei AEW und NXT, finde ich, ist man mit den Zahlen, die man aktuell schreibt, eigentlich ganz gut bedient. Ich glaube, wenn man bei AEW irgendwas unter der Million hat, also im oberen Bereich, ist man, glaube ich, ganz gut bedient. NXT, glaube ich, auch. Trotzdem, ich glaube, die Ansprüche waren höher, oder? Insgesamt aber waren sie höher.
Bei NXT meinst du?
Ja.
Oder das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht, ob die Ansprüche wirklich so viel höher waren, weil eigentlich kann man mit den Zahlen im Grunde sehr zufrieden sein, finde ich. Klar hat man da auch mal die Millionen geknackt gehabt, ohne Konkurrenz am Anfang noch. Aber eigentlich könnte man da richtig zufrieden sein mit den Zahlen im Moment. Man steckt ja aber sehr viel Arbeit und Kraft rein. Vielleicht will man höhere Zahlen, aber eigentlich ist es ja im Grunde immer noch der dritte Brand gewesen. Und ich glaube, das sind Zahlen, die gehen nicht mehr so arg nach unten. Also man wird nicht so oft unter die 800.000 kommen, das glaube ich nicht mehr mit NXT, im Gegenteil. Ich glaube, dass man da auch immer mehr Zuschauer fangen wird mit dem Produkt, weil es eigentlich ein ganz cooles Produkt ist. Und wenn die Zahlen runtergehen, dann muss man das aber gesamt sehen, auf das gesamte Fernsehpublikum.
Ja, aber trotzdem glaube ich, dass da gerade jetzt dadurch, dass man ja NXT ja schon sehr pusht in letzter Zeit, ich glaube, dass man sich da schon noch ein bisschen mehr erwartet hat und auch so ein bisschen mehr diese berühmte Begriff, die Synergieeffekte, ne, dass dann von NXT auch mal welche nach hier links, rechts schauen. Ich glaube, dass da schon der Anspruch da gewesen ist. Man hat ja auch, wenn man sich mal zurückerinnert, allein mit dem Debüt von Finn Bálor zum Beispiel, hat man ja auch da ein großes Ausrufezeichen damals zum Start gesetzt. Ich finde, das ist auch schon so ein bisschen verpufft. Also ist schwierig derzeit, aber die Zahlen, finde ich, sind trotzdem noch insgesamt zufriedenstellend, wenn man mal eben von den Ansprüchen der Networks absieht. Weil ich bin mir sicher, dass Fox mehr will als die aktuell 2,5 Millionen und bei USA und Raw garantiert eben auch. So, kommen wir mal hier zu den beiden großen Flaggschiffen im Wrestling, nämlich Raw und SmackDown. Jackie, wir haben gerade angesprochen, 2 Monate sind's her, dass diese beiden Shows ja dann auch quasi einen Rebrand erfahren haben, einen Neustart erfahren haben. Erkennst du neue Entwicklungen innerhalb dieser Produkte im Vergleich zu davor? Du darfst jetzt einmal hier aus dem Vollen schöpfen.
Wie gesagt, die ersten 2 Wochen, die waren wirklich gut. Die haben auch Spaß gemacht, gerade die erste Woche. Das neue Bühnenbild, die neue Präsentation und auch endlich ist Feuerwerk zurück. Wir alle wollten das Feuerwerk wieder haben, das haben wir es endlich wieder. Und im Grunde redet keiner mehr drüber. Also nach 6 Wochen redet keiner mehr über das Feuerwerk. Obwohl es eigentlich geil war, dass es endlich wieder da ist. Und die neue Musiken für die Shows, neues Intro und so, das war alles schon cool. Und dann endlich der Roster-Split, aber bis zum Roster-Split war es cool. Ab dem Roster-Split ging es leider wieder bergab, muss ich sagen. Da hat man wieder so die alte Handschrift gespürt. Also man sollte jetzt nicht sagen, wir teilen die Wrestler auf in 2 Roster. Man sollte wirklich da was am generell eine Präsentation der Charaktere wieder machen. Und da ist leider wenig passiert. Man versucht jetzt einzelne Wrestler aufzubauen, aber das macht man auch mehr oder weniger halbherzig. Also die strikte Handschrift der ersten 2 Wochen im Oktober, die ist so nicht mehr zu erkennen. Also ich sehe da eher Rückschritte und man befindet sich wieder in der Phase wie vor dem 1. Oktober.
Ich finde auch, dass man bei WWE in beiden Shows extrem gesehen hat, dass man sehr kurzfristig bucken musste, weil man so unter Druck gewesen ist, zum einen am Anfang natürlich die Quote zu ziehen. Ne? Wir hatten ja wirklich dann erstmal den Start, dann hatten wir ja schon den Draft und die Draft-Lottery und dann stand ja auch schon der nächste Pay-Per-View vor der Tür. Ich finde, die Abstände zwischen den Pay-Per-Views waren zu kurz, als dass man hier es hätte schaffen können, ein stringentes Produkt irgendwie auf die Beine zu stellen. Also siehst du diese Masse an Pay-Per-Views, also nur mal so zum Vergleich, AEW hat in der Zeit wenn ich mir jetzt nicht komplett täusche, ein Pay-Per-View gemacht mit Full Gear, während WWE 3 hatte mit Crown Jewel und das hatten wir noch, Hell in a Cell hatten wir noch. Und was hatten wir noch?
Ich habe jetzt eine. Die Survivor Series hatten wir jetzt auf jeden Fall.
Und auch. Die Survivor Series, genau. Ja.
Also mal abgesehen von Crown Jewel, der für mich eher eigentlich eine bessere Hausshow immer noch ist und ich es immer noch nicht gesehen habe und es auch nicht schauen werde. Klar, es ist ganz schön viel, aber was eher auch ein bisschen ein schwieriger Punkt ist, ist, dass die Survivor Series jetzt einfach zum falschen Augenblick kam. Da will man ja auch die Stars aus allen Rostern quasi in den anderen Shows sehen, mit einer kleinen Invasion. Und jetzt gerade nach dem Rosters, mit dem man jetzt ja mehr oder weniger, in Anführungsstrichen, strikt eingehalten hat, dann 2 Wochen später dann aber direkt die Invasion zu zeigen, die ist dann so ein bisschen verpufft. Die wirkte für mich bei NXT ganz cool, weil da war es was Neues, da war es was Besonderes, auch dass die NXT-Stars in die anderen Shows gegangen sind. Aber dass man die Raw- und SmackDown-Stars jeweils in dem blauen und roten Brand nochmal gesehen haben, ist nach der kurzen Zeit fand ich auch nicht so gut. Also das wäre sicherlich noch cooler geworden oder hätte cooler gewirkt, wenn ein bisschen mehr Zeit vergangen wäre nach dem strikten Roster, mit dem man wohl einhalten möchte, mehr oder weniger, muss ich wieder sagen. Ja. Von daher warten wir es ab. Also das war, es kam eher zum ungünstigen Zeitpunkt. Und klar, es ist immer ein Problem, finde ich, dass die WWE viel zu viele Pay-Per-Views hat. Also das merken wir schon, das war vorher schon so und das ist jetzt natürlich immer noch so.
Und ich muss dir aber bei einer Sache widersprechen, nämlich der Tatsache hier Crown Jewel und glorifizierte Hausshow. Das waren die vielleicht früher mal, aber ich finde, sobald da eben der wichtigste oder einer der wichtigsten Championships wechselt, ist es halt eben keine glorifizierte Hausshow. Und die Wochen davor standen ja auch extrem im Fokus dieser Fäden mit Braun Strowman und Tyson Fury und natürlich auch ein Rey Mysterio und Cain Velasquez gegen Brock Lesnar. Also ich meine, die Fäde mit Brock Lesnar und Rey Mysterio, die begann ja quasi da schon auf dem Weg dahin, ja, die wir jetzt bei der Survivor Series gehabt haben. Deswegen, also ich finde, man muss hier Crown Jewel eindeutig auch mit in diesen Tonus mit reinbeziehen. Und dann, wenn man noch das Ganze drumherum damit einbezieht, sieht man erstmal, was das für einen, nicht nur für einen Kosmos, aber was das einfach für einen riesen Aufwand gewesen ist. Ich glaube, da hat sich WWE einfach übernommen und das ist manchmal so, man sagt, also ich kenne das ja auch als Freelancer, muss man ganz blöd formulieren, man sagt, klar, das schaffe ich, noch ein Auftrag, klar, das schaffe ich. Und dann irgendwann bist du an dem Punkt, oh fuck, wie schaffe ich das eigentlich alles hintereinander?
Sag du erst.
Nee, und ich glaube, an dem Punkt war man hier dann eben irgendwo und hat sich da dann einfach übernommen. Und dann eben kam Reisestrapazen, Europa-Tour und hin und her. Ich glaube, das war einfach alles zu viel, als dass man da mit einem, selbst mit einem jetzt neu zusammengefundenen Roster, ein stringentes Produkt aufbauen konnte. Ich glaube, das ist selbst für die talentiertesten Writer, wäre das sehr schwierig. Und wir wissen, dass die talentiertesten Writer gerade anscheinend überall auf der Welt sind, aber nicht gerade bei WWE zugegen.
Ja, mag sein. Oder vielleicht dürfen sie es auch nicht zeigen oder können es im Moment so nicht zeigen unter der Führung. Kann auch ein anderes Problem sein. Ich habe, um dich zu verbessern, nicht glorifizierte Hausshow gesagt. Ich habe bessere Hausshow gesagt. Und ich habe auch nicht gesagt, dass das ein Crown Jewel eine bessere Hausshow ist, sondern dass es für mich eine bessere Hausshow ist. Also klar, es ist ein gleichwertiger Pay-Per-View bei allem, was da passiert ist und was man da gezeigt hat. Das steht außer Frage. Und von daher können wir auch von 3 Pay-Per-Views sprechen. Ich meine nur, für mein Empfinden ist, ich möchte das nicht unterstützen einfach. Aus bekannten Gründen, das ist einfach alles. Und klar war das ein großes Problem. Also die WWE hatte einige Probleme, die es natürlich schwerer gemacht hat, wirklich das Produkt weiter aufzubauen. Die Europa-Tour ist eines davon. Man musste Raw vorher aufzeichnen, ging nicht anders, konnte es nicht live senden. Das kostet natürlich auch Zuschauer. Man hatte diese, wie du es genannt hast, Reisestrapazen, sicherlich auch aus Saudi-Arabien, dass einige ja nicht weg konnten. Und da musste man quasi das Produkt von der einen Minute auf die andere komplett ändern und anders aufstellen. Und da hatte man ja nur 3 normale SmackDown-Stars, die da waren und ganz viele NXT-Invasoren. Also da musste man sehr, sehr vieles ändern. Dann sicherlich noch die Geschichte mit Brock Lesnar, die sicherlich so auch nicht geplant war. Dieses Hin- und Her-Schiebe, das war auch sehr seltsam. Das kam auch überhaupt nicht gut. Also viele Dinge, die das gestört haben. Oder dann waren noch die Playoffs im Baseball? War das Major League Baseball?
Ja, genau. Du meinst genau. Den Senderwechsel, den spontan,
den es auch noch geben musste, war ein Problem für SmackDown. Der hat ja... Das waren ja massig Einbrüche dann in den Einschaltquoten. Und das da vielleicht in der nächsten Woche einfach auch, da hat es vielleicht auch mal 200.000 Leute noch gekostet, die vielleicht sonst in der Woche drauf wieder eingeschaltet hätten. Wer weiß das schon?
Ja, es waren auf jeden Fall schwierige Zeiten, sagen wir es einfach mal so, inklusive, wie gesagt, die Reisestrapazen, die dazu passenden Social-Media-Ausbrüche. Social-Media-Ausbrüche gibt es ja aktuell sehr viele von allen Seiten. Wir hatten einen Seth Rollins, der geschossen hat. Wir haben jetzt zuletzt einen Corey Graves, der Mauro Ronaldo angegriffen hat auf Social-Media. Gerade das ist auch echt immer wieder ein Problem. Und was auch natürlich ein Problem gewesen ist, dass sich immer mehr Superstars auch über Social-Media jetzt in den vergangenen Wochen und Monaten auch Gehör verschafft haben und gesagt haben, wenn sie keinen Bock mehr haben. Also zuletzt hatten wir Sin Cara, der öffentlich um seine Entlassung gebeten hat. Wir hatten einen, wie heißt der Biff Busick nochmal? Ich hab's vergessen, wie er jetzt gerade.
Oney Larkin.
Ja. Der Name geht mir noch vor schwer über die Lippen. Der hat auch das gefordert zwischendurch. Glaubst du, diese ganzen öffentlichen Entlassungsbitten und Unruheäußerung und Unmutsäußerung. Glaubst du, das hätte es gegeben, wenn AEW da nicht da gewesen wäre?
Ja, ist eine gute Frage. Die gab es ja immer mal wieder. Ich glaube, die genannten Wrestler von dir, die liebäugeln ja auch gar nicht mit AEW. Also ich glaube, ein Biff Busick oder ein Oney Larkin, der würde jetzt auch nicht bei AEW durchstarten. Und ein Sin Cara, der hat ja auch nicht, glaube ich, der will auch nicht so AEW. Und die wollen ja auch nicht die ganzen alten WWEler dann einsammeln. Ich glaube, das wird dann immer nur in Verbindung gesetzt, weil es jetzt die Konkurrenz gibt, weil es jetzt eine andere Möglichkeit gibt. Aber die genannten Wrestler, die wären sicherlich dann woanders unter Vertrag gewesen. Oder die Revival zum Beispiel, das ist wieder was anderes. Ich glaube, dass man die vielleicht mit Handkuss genommen hätte bei AEW, weil die auch die Tag-Team-Division bereichert hätten. Also sowohl, ich würde eher sagen, da gibt es ein sowohl als auch.
Ja, Randy Orton, ne, mit seinem Elite-Schild, ne, Elite.
Und genau, so. Also Randy Orton. Also sagen wir es mal so, bei Randy Orton war es doch ganz klar einfach nur natürlich Spaß von ihm. Der ist auch jemand, der wahrscheinlich bei Social Media, in den Social Media Kanälen weitaus interessanter und witziger ist als mittlerweile im Ring in den Geschichten, würde ich sagen, weil der hat ja schon einen gewissen Witz auch, der macht das ganz cool, aber den hätte, klar, wäre der sicherlich eine Bereicherung für AEW gewesen, aber der wäre niemals, kann ich mir nicht vorstellen, da hingegangen. Der hat WWE einfach viel zu verdanken und der würde das auch nicht machen, so im Moment. Der wollte einfach mehr Geld haben.
Ja.
Ich glaube aber doch, der WWE ist auch klar gewesen, dass er eigentlich nicht zu AEW geht. Also ob der jetzt wirklich in den Vertragsverhandlungen eine entscheidende Rolle gespielt hat, oder was nur so ein kleiner Gag war für die Internet-Marks, weiß ich auch nicht.
Ich glaube aber schon, dass Wrestler jetzt ein bisschen einen anderen Hebel hat, als das vorher gehabt haben. Ich glaube, da sind wir uns einig, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Nicht jeder, aber einige bestimmte Wrestler auf jeden Fall. Also ich habe gerade Revival angesprochen, bei denen ist es sicherlich so, oder? Aber es gibt andere, andere Upper-Mid-Kader oder so, die da sicherlich auch eine große Rolle spielen. Aber ob es jetzt ein Mike Kanellis oder ob es jetzt ein Sin Cara oder ein Oney Larkin sind, dann, ich glaube, die würden jetzt auch das AEW-Produkt jetzt nicht bereichern, im Gegenteil.
Das stimmt wahrscheinlich sogar, sagen wir es einfach mal so. Siehst du denn ansonsten bei Raw und SmackDown, siehst du da eine Entwicklung seit Oktober? Du hast gesagt, man ist hier zwischendurch noch mal ins Loch gefallen. Man hatte auch im Vorfeld der Survivor Series ja so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen Probleme gehabt, wirklich Spannung zu erzeugen. Ich finde, man hat diese Invasion-Geschichte viel zu sehr und viel zu schnell geritten, quasi in diesen 3 Wochen, die ja dann auch nur zum Aufbau Zeit gewesen sind. Da musste man ja wirklich das durchpowern. Und das hat man dann eben bis zum Exzess betrieben und hat dadurch auch, finde ich, eigentlich den gegenteiligen Effekt gehabt. Man hatte zwar noch Bock auf die Shows, aber dieser Invasion-Angle hat sich dann doch schneller abgenutzt, als sich das wahrscheinlich WWE auch erhofft hat, oder?
Ja, wobei ich ein bisschen widersprechen muss, weil ich den Invasion-Angle eigentlich ganz cool fand. Der hat größtenteils Spaß gemacht, aber auch nur, weil jetzt der neue Farbtupfer in Schwarz-Gold auch hinzukam. Also NXT hat das schon dann so ein bisschen bereichert und das war dann schon witzig. Das fand ich irgendwie schon echt besser als in den Jahren zuvor. Klar, ist es wieder kurz vor der Survivor Series. Oh, da müssen wir jetzt wieder zusammenhalten, weil die einen kämpfen mittwochs, die anderen kämpfen freitags und wir kämpfen montags und wir mögen uns nicht, wenn wir an anderen Tagen arbeiten. Wir mögen nur die Leute, die an gleichen Tagen arbeiten wie wir. Das macht natürlich so in dem Sinne keinen Sinn, aber es ist auch Wrestling auf der anderen Seite, da kann ich damit leben und ich finde das eigentlich in Ordnung, wie man es gemacht hat. Und generell sehe ich ein bisschen Entwicklung. In den ersten 2 Wochen war deutlich mehr Entwicklung da, aber man versucht wieder Charaktere so ein bisschen aufzubauen. Ob jetzt ein Humberto Carrillo der Richtige ist, ist wieder eine andere Frage. Oder ob man gleich wieder fallen lässt, ist auch wieder steht wieder auf dem zweiten Stern. Ob man hat langfristige Storylines, ob jetzt die Bobby Lashley, Rusev Lana Storyline wirklich so gut ist. Da würde ich mal ein großes Nein darunter setzen. Aber es ist zumindest sind langfristige Storylines. Man macht ein paar Sachen, aber mir geht's eigentlich, also ich finde, es ist zu wenig Aufschwung. Im Grunde, ich habe es ja schon gesagt, man sind ein bisschen so, was die Storys angeht, wieder in der Zeit davor. Klar, ein paar Ausnahmen gibt es und man, ob jetzt auch ein Shorty G wirklich so cool aufgebaut wird und ob der wirklich mit seinem Outfit und seinem coolen neuen Namen auch der nächste Superstar ist, weiß ich nicht. Also, man versucht zumindest was, Aber ob es das der richtige Weg ist, weiß ich nicht. Ein bisschen Entwicklung ist da, aber für in meinen Augen so nicht genug.
Warte ab, bis Shorty G seinen Tag-Team-Partner vorstellt.
Ali G.
Shorty O.
Shorty O?
Das bin ich, dann komme ich auch in so Basketball-Klamotten raus und so.
Ich wäre für Ali G, falls ihr den noch kennt.
Ja, ich kenne den auch noch. Den Gag habe ich aber leider schon, glaube ich, vor ein paar anderen Podcasts
gemacht. Ach, hast du? Das
tut mir leid. Ja, habe ich schon.
Soll ich mal die Headlock-Podcast anhören? Scheint sich zu lohnen.
Genau, ja. Nee, also das ist natürlich auf jeden Fall was. Ich sehe auch, dass man hier und da Sachen probiert. Ich meine, die Lana und Bobby Lashley-Storyline, oioioi, da kann man, glaube ich, wenig Positives drüber verlieren, sagen wir es mal so. Also die letzte Entwicklung mit der Festnahme von Rusev und der Restraining Order. Ja, ne, also wenn ich TMZ häufiger verfolgen würde, wird mir sowas garantiert auch gefallen. Aber was ich ja so witzig finde, ist ja, wir haben ja alle so ein bisschen drauf gehofft, dass wenn Raw unter der Führung von Paul Heyman hier ist, dass sich da was tun würde. Tut sich da was, Shaggy?
Wer weiß, ob sich das nicht ohnehin so getan hätte, wenn man sich die Einschaltquoten anschaut. Also am Anfang hatte man ja so ein bisschen gesagt, man erkennt die Handschrift eines Paul Heymans, aber ich weiß nicht, ob es wirklich so ist. Man weiß auch nicht, wie viel Mitspracherecht er jetzt letzten Endes wirklich hat. Sicherlich macht er Vorschläge, ob die dann am Ende beim Vince McMahon, den wir ja warum auch immer noch als den Bösen sehen, der das alles blockiert. Mag sein, kann sein, wissen wir zu wenig. Aber wenn es so ist, dann, ich meine, Vince McMahon hat das letzte Wort. Und das Produkt ist, das macht, wie ich gesagt habe, kleinen Fortschritt, aber das reicht einfach nicht, um wirklich mich im Moment zu überzeugen, Raw anzuschauen, statt zum Beispiel NXT oder AEW.
Wie sieht's denn da mit dem Heel-Turn eines Seth Rollins aktuell aus? Wie hat dir das gefallen? Ist das was dich reizt?
Also es war einfach zwangsweise, dass man ihn in Heel turnen musste. Ich wollte ja schon lange einen Heel Seth Rollins sehen, weil als Face hat er einfach nicht mehr überzeugt. Zum einen, weil er auch einfach einer der dümmsten Social-Media-Menschen im WWE-Business ist. Nach Corey Graves, der macht's auch nicht besser. Der bekommt ja auch schon seine Buhrufe seit einiger Zeit deswegen. Aber Seth Rollins hat's einfach dumm angestellt. Der hat gedacht, er ist jetzt das Aushängeschild, der neue Machtgeber im Backstage-Raum und hinter den Kulissen. Aber nee, ist einfach Seth Rollins. Der ist ein guter Wrestler, der hat sich aber vielleicht so seine Macht so ein bisschen überschätzt und hat auch gedacht, dass er viel mehr Fans wahrscheinlich hat. Die hat er jetzt gegen sich aufgebracht, da war ein Heel-Turn jetzt einfach zwangsläufig. Ich finde auch Seth Rollins sowieso cooler als Heel, den mochte ich ja früher damals gern. Ich habe ein bisschen irgendwie satt gesehen gehabt an ihm und von daher kann ihm dieser Heel-Turn jetzt eigentlich nur gut tun.
Denke ich auch. Ich fand die Umsetzung ganz in Ordnung. Ich fand auch die Art und Weise, wie man hier einen Kevin Owens dagegen gestellt hat, ganz okay. Wirkt natürlich gerade in der Mischung mit AOP, wirkt ja so ein bisschen wie Authority Reloaded gerade, oder? Also eine Nummer größer, breiter, böser, aber schon fühlt sich ein bisschen so an, oder geht das nur mir so?
Ja, warten wir es mal ab. Ich meine, wir haben das jetzt erst, dieser Woche ist es ja erst passiert. Schauen wir, wie es da weitergeht. Ich glaube, ich mag ja die AOP-Leute, Jungs, auf jeden Fall auch sehr gerne. Das sind auch gar keine schlechten Wrestler und die haben auf jeden Fall, die bringen Masse mit und die heben sich auch vom restlichen Roster so ein bisschen ab und gerade die Interviewsegmente, die mit ihnen beiden, wo sie da saßen und geredet haben, fand ich eigentlich ganz cool. Oder wo sie einfach mal durch den Backstage-Raum gelaufen sind und Leute attackiert haben, fand ich auch ganz cool. Also das hat irgendwie gepasst. Und jetzt der Heel-Turn an der Seite von Seth Rollins, also quasi, dass man ihm jetzt die beiden, ich weiß nicht, ob es Handlanger sein werden, an die Seite gestellt, finde ich auch ganz cool. Besser als man es beim Aleister Black macht, bei dem man ja eigentlich den gleichen Quatsch macht wie vorher.
Ich wollte es mich gerade sagen, weil die nächste Frage von mir, das werde ich dir bei jedem Roster stellen. Hat man es geschafft, irgendwie in den 2 Monaten neue Stars zu etablieren? Weil wenn wir jetzt sehen, ein Aleister Black sitzt jetzt schon seit wie vielen Monaten in seiner Kammer und dieses Segment, wo Buddy Murphy dann im ersten Durchgang an der Tür klopft und er macht die Tür nicht auf und Buddy Murphy geht weg und dann stürmt er raus. Ich so, warum?
Also ich sag mal so, wir haben uns ja alle darüber aufgeregt, dass Aleister Black irgendwo sitzt und wartet, dass jemand klopft und ihn herausfordert. Haben uns ja aufgeregt, da haben wir gedacht, da muss man einfach hin und klopfen. Dann das ist zu Beginn eine neue Fehde. Und dann passiert es wirklich, dass jemand klopft und er nicht aufmacht. Also ich nach dem Segment habe ich gedacht, okay, pass auf, ich schimpfe jetzt nicht über Bobby Lashley und Rusev nach diesem Segment. Also man hat mit Buddy Murphy und Aleister Black 2 fantastische Wrestler, die man auch irgendwie aufbaut, aber der Weg ist schon echt seltsam. Und dann sie auch noch direkt gegeneinander zu stellen, weil das sind beides Wrestler, die man zu Superstars aufbauen könnte, oder zumindest zu Upper-Mid-Kadern aufbauen könnte. Und dass man sie jetzt schon gegeneinander stellt, da kann ja nur einer als Verlierer rausgehen. Und so wie die Fehde aufgebaut wird, sehen beide aktuell nicht so gut aus.
mal schauen, was daraus wird. Ich hoffe zumindest, dass die beiden dann im Ring ordentlich abreißen werden. Das ist so meine Hoffnung. Die Fehde finde ich bis jetzt grauenhaft. Und Buddy Murphy, den hatte man ja schon auf dem Weg irgendwo so ein bisschen aufgebaut, ne, damals noch bei SmackDown. Da war er ja so ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast und dann hat man es ja da auch wiederum fallen lassen.
Ja, aber das hat man ja vorher schon fallen lassen. Also man hat ihm ja den Sieg gegen Daniel Bryan gegeben und der ist ja dann absolut verpufft. Der hat ja in der Woche darauf plötzlich gar keine Bedeutung mehr und das habe ich überhaupt nicht verstanden. Und jetzt baut man ihn mal wieder auf und keine Ahnung, ob man ihn dann auch bald wieder fallen lässt. Also das ist jemand, klar, wir mögen ihn, weil er einen eigenen Kampfstil hat, einen eigenen Look und so und der hat auch wirklich ein bisschen Ausstrahlung. Ob er dann wirklich irgendwann einer der Topstars werden kann, das weiß ich natürlich nicht. Da muss er noch sehr, sehr viel an sich arbeiten. Aber der hat auf jeden Fall Potenzial, ebenso wie Aleister Black. Aber die Art und Weise, wie sie aufgebaut werden, ist, glaube ich, in meinen Augen einfach nicht die richtige.
Ja. Kommen wir ganz kurz mal zu den Damen. Da haben wir bis jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Damendivision bei Raw. Wir haben Becky Lynch als, ich glaube, inzwischen longest reigning Raw-Championess. Und dann eben ganz viel anderes, ne? Aber wie siehst du da gerade die Damendivision bei Raw? Weil ich habe auch das Gefühl, dass man, klar, Becky ist nach wie vor over, ist nach wie vor the man und ist nach wie vor das Aushängeschild, einer der größten Stars, die WWE derzeit hat. Aber was ich gerade sehr mag, ist die Sache mit Asuka und mit Charlotte und mit dem Green Mist und so. Das finde ich sehr schön. Aber Becky selber, die dümpelt gerade so ein bisschen vor sich hin, oder?
Ja, liegt auch wirklich ein bisschen daran, dass sie dann da dementsprechend auch keine Gegner hat. Also der Rosters Trennung jetzt wieder hat der gerade der Damendivision überhaupt nicht gut getan. Also man hat jetzt auch mit Sasha Banks, die auch eigentlich keine Gegner hat, und Bayley, für die man höchstens eine Nikki Cross im Moment irgendwie auch auf sich aufstellen kann, die hat man irgendwie einfach keine Gegner. Und das gleiche Problem hat halt Becky bei War. Was du richtig gesagt hast, ich mag die Darstellung der Kabuki Warriors seit dem Roster-Split. Die sind, also die, in denen sehe ich, glaube ich, wirklich die Gewinner des Roster-Splits, weil die haben jetzt wirklich eine eigene Erkennung. Die sind markanter geworden. Ich mag auch Kairi Sane mit ihrem neuen Outfit und ihrem optisch ist die fantastisch, also Wahnsinn. Und Asuka wird jetzt endlich auch mal wieder aufgebaut, obwohl die beiden im Team antreten, aber die beiden sind quasi eine Macht. Also das ist schon ganz cool gemacht. Aber da fehlt es einfach an Futter, da fehlt es einfach an weiteren Wrestlerinnen, die in der Upper Midcard mitspielen können.
Ja, nicht nur seit dem Roster-Split, sondern ich finde seit dem Heel-Turn. Also die haben da sehr von profitiert, dass sie die Gesinnung gewechselt haben. Und das hat man jetzt gut gemacht, auch mit Outfit. Die beiden haben jetzt ja auch eine neue Musik bekommen, wie jetzt hier inzwischen rausgekommen ist. Also endlich. Alles, was man ja, ich mag, ganz im Ernst, ich hasse diese Mix-Ups, die sie da machen. Das hat irgendwie ein, zwei Mal funktioniert, wo es witzig war. Und 40.000 Mal war es grauenvoll.
Also das hat bei den Kabuki Warriors nicht einmal funktioniert. Ich fand das schon bei anderen mal ganz schlimm oder ganz, aber das war wirklich auch für mich als Musikkenner und Fachmann, das war das Schlimmste. Also ich schaue mir lieber alle Bobby Lashley und Rusev Segmente 10-mal am Stück an, als einmal diesen Song in dieser Abmischung. Das war ganz, ganz schlimm. Das hat sie für mich ein bisschen unten gehalten, tatsächlich. Und ich finde, dass man, klar, der Heel-Turn hat ihn super getan, aber so richtig markant wurden sie erst nach dem Roster-Split, weil man dann auch mehr auf sie gesetzt hat. Das meinte ich damit.
Ja, das stimmt. Das auf jeden Fall. Also lieber eine Stunde Right to Censor Theme als die Kabuki Warriors.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, auch Bastion Booger Theme oder Dr. Isaac Yankum Theme. Lieber das eine Stunde lang ganz laut als einmal leise der Mischmasch zwischen diesen beiden Themes. Das war grausam, das hat überhaupt nicht gepasst.
Ja, also wenn begeisterte DJs da draußen sind, bitte für Shaggy einmal Right to Censored mit Bastion Booger mischen und dann in einem 1-Stunden-Loop bitte und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt.
Mach das.
Aber jetzt nochmal die Frage, hat man es bei Raw irgendwie geschafft, neue Leute oder Stars irgendwo aufzubauen, die wir vorher noch nicht hatten?
Randy Orton war ja vorher bei SmackDown. Ja, man hat es ja mit Humberto Carrillo versucht. Mit Ricochet weiß ich auch nicht, ob man es da wirklich versucht. Also, es sind ja auch erst 6 Wochen passiert. Und wir sagen ja auch immer, plant langfristig. Vielleicht planen die Offiziellen ja auch langfristig mit einigen Wrestlern und versuchen sie langsam aufzubauen. Du kannst ja auch nicht von einem Tag auf den anderen wirklich jemanden in Main Event pushen. Das geht auch einfach nicht. Man hat es jahrelang auch nicht geschafft. Also warten wir es einfach mal ab.
Shaggy drückt sich hier um das klare Nein.
Nein, also man hat nicht in den 6 Wochen geschafft, neue Superstars aufzubauen, aber das kann man ja auch gar nicht.
Was man zum Beispiel hätte schaffen können, ist, dass man einen OC beispielsweise hier ein bisschen prägnanter hätte darstellen können, anstatt immer nur für die Prügelknaben nebenbei. Sowas
zum Beispiel. Ja, oder
Drew McIntyre. Das waren ja bestehende Stars.
Ja, klar, hätte man machen können, hat man nicht gemacht. Aber ich will da jetzt noch nicht sagen, dass man es verbockt hat, weil wir haben ja erst diese 6-7 Wochen. Also warten wir es mal ab. Vielleicht macht man mit Ricochet und dann ist der Black ja wirklich was Cooles. Vielleicht connected Umberto Carrillo ja doch irgendwann beim Publikum oder bei mir. Grinsebacke. Also der, muss jetzt mal ganz kurz über meine Freundin sprechen. Die hat den nämlich gesehen neulich und die hat gefragt, hey, ist der 12? Oder so. So ein bisschen wie Sammy Guevara bei AEW, wobei der halt einfach auch mehr Ausstrahlung hat.
Das stimmt. Ja, kommen wir doch mal ganz schnell zu SmackDown hier. Wie siehst du da die Entwicklung? Hat sich die Show wirklich auch in diese Richtung entwickelt, die man sich da erhofft hat? Also, man hat natürlich mit dem Fiend Bray Wyatt dann jetzt auch den Champion und das Zugpferd auf der einen Seite, aber alles, was da drunter ist, puh, also selbst in Roman Reigns, finde ich, ist derzeit so komplett im Nirgendwo. Und ich sehe da gerade nicht so viel.
Ja, aber den parkt man auch so. Also ich meine, ich sehe da jetzt, was den Main Event angeht, jetzt nicht so einen großen Unterschied zwischen Raw und SmackDown. Man hat einfach keine Main Event, keine großen Main Event oder keine große Anzahl an Main Eventern. Das ist einfach so. Den Bryan steckt man aktuell in den Main Event, in Roman Reigns, kann auch schnell wieder da sein. Und auch da muss man vorsichtig die Stars irgendwie aufbauen. Da müssen wir abwarten, was da passiert. Die Geschichte mit Brock Lesnar, dass er ja kurz irgendwie bei SmackDown war und 2 Wochen und dann plötzlich wieder bei Raw war, die war schon schlimm genug. Also das war auch ein Tritt in den Arsch aller Fox-Offiziellen, würde ich mal sagen. Und gleichzeitig dann, dass man es da irgendwie mit dem Fiend, den man hat, den man ja auch nicht jede Woche präsentieren kann, macht es natürlich auch schwieriger. Das ist auf jeden Fall so. Das unterstreiche ich. Aber warten wir es auch da nochmal ab. Vielleicht werden da ja noch mehr Stars geboren. Wer weiß das schon?
Das müssen wir natürlich erstmal sehen, aber grundsätzlich finde ich eben, dass sich Raw und SmackDown, klar, die Shows haben so ein bisschen, finde ich, ein bisschen besseren Rhythmus bekommen in den letzten Wochen und Monaten, aber auch damit Unterbrechung. Also es gab immer wieder so Ausschläge nach oben, dann aber auch zugleich dann die Woche drauf direkt wieder so ein Ausschlag nach unten. Das ist eben schwierig. Ich bin bei SmackDown neugierig darauf, wie es mit The Miz weitergeht, weil das ist jemand für mich, der eigentlich noch prägnanter da stehen müsste. Das ist was ich gerne sehen würde. Ansonsten fehlt mir aber auch hier sehr, sehr oft die Entwicklung, auch dieses klare Ausrufezeichen, wohin will diese Show? Was will man mir hier erzählen? Was sind die Geschichten? Sehe ich noch nicht so ganz. Ja. Es fehlt bei beiden Shows noch ein bisschen die Führung.
Ja, das stimmt. Also man erkennt noch keine klare Handschrift. Man erkennt noch nicht genau, wohin man wirklich will. Aber vielleicht passiert das ja alles noch. Was man auf jeden Fall geschafft hat bei SmackDown ist, dass man für mich und ich glaube für viele, viele andere Kofi Kingston endgültig zerstört hat. Also ich meine erstmal diese ganz klare Niederlage innerhalb von Sekunden gegen Brock Lesnar nach der ganzen Zeit, wo man ihn auf ihn als Champion gebaut hat. Und jetzt in der Woche später steht er grinsend wieder vor der Kamera wie heißen diese Teile?
Pancakes.
Mit seinen Pancakes. Einfach mal
aber
so.
Aber der hat die Pancakes zerknüllt, vergiss das nicht.
Ich stand mit den Pancakes da und dann gab es auch noch die Susan G. Komen Geschichte. Ist, glaube ich, sein erster Auftritt nach seinem Titelverlust war das mit Susan G. Komen, wo er dann das vorgestellt hat nochmal. Und dann die Pancakes und so weiter. Grinsend, also ich meine, dass er nicht mal sich geärgert hat, dass er seinen Titel verloren hat, habe ich überhaupt nicht verstanden.
Ja. Also, schwierig. Aktuell, oder?
Schwierig, was die beiden, was Raw und SmackDown angeht, auf jeden Fall. Mich haben sie so ein bisschen verloren und wie ich es am Anfang gesagt habe, mich hat man so weit gebracht, dass ich Dienstag früh oder Samstag früh nicht mir Raw und SmackDown direkt anschaue, sondern erst, wenn ich was anderes noch vorhab, dann lieber das erstmal vorziehe.
Schwierige Kiste, geht mir teils sehr, sehr ähnlich irgendwo. Dann lass mal hier zu den eigentlichen Teilnehmern des Wednesday Night Wars kommen. Ich finde, man kann diesen Wednesday Night War eben auch gar nicht so sehr nur auf diesen Tag oder auf diesen Abend beschränken, weil das eigentlich natürlich eine ganze Bewegung ist, die am Anfang Oktober hier losgetreten worden ist. Oder magst du eigentlich diese Titulierung hier mit Wednesday Night War?
Unseres Podcasts heute ist Thema, macht das aber insgesamt im Allgemeinen. Allgemeinen. Ist die Frage, ob es wirklich ist es ein Wednesday Night War? Also ich meine, man hat zwei Konkurrenzprodukte gegeneinander antreten zur gleichen Zeit am gleichen Tag. Man hat natürlich Erinnerungen, macht die wach an früher, an den Monday Night War zwischen Raw und Nitro natürlich. Aber wir backen hier ja ganz, ganz viel kleinere Brote. Oder sagen wir Brötchen, viel, viel kleinere Brötchen, die hier gebacken werden. Also die haben ja zusammen nicht mal die Hälfte der Einschaltquoten, die Raw oder Smack oder Nitro zu ihrer Hochzeit hatten. Also das muss man ja auch mal bedenken. Und ja, und AEW ist ja trotz allem noch ein Nischenprodukt einfach und NXT ja sowieso, das ist der dritte Brand gewesen. Also das ist ein Krieg auf ganz, ganz kleinem Niveau.
Ein ganz kleiner Krieg, ein Kriegchen quasi. Wie siehst du denn die Entwicklung von NXT jetzt in den letzten Wochen? Weil da war ja schon der Fokus extrem stark. Ich spreche natürlich nicht von den Ratings, sondern ich spreche jetzt wirklich mal von der, ja, von der Show an sich und von den Talenten an sich. Also hast du da eine Veränderung bemerkt? Weil es gab ja viele, die kritisiert haben, gerade jetzt im Vorfeld von Wargames, mir fehlt ein bisschen der Aufbau, jetzt tun die sich wieder zusammen. Also am einen Abend kämpfen sie gegeneinander, am nächsten Abend kämpfen sie miteinander. Irgendwie fühlt sich das alles so lose an. Mir fehlt das stringente Storytelling, was ich vielleicht vorher gehabt habe. Da denken natürlich alle an Ciampa gegen Gargano, wo es dann eben wirklich dann auch viele Anspielungen gegeben hat, viele Referenzen und sowas. Hast du das Gefühl, dass man hier so ein bisschen ja aufgrund dieses Drucks, der jetzt da ist, ein bisschen die alten Tugenden von NXT vernachlässigt?
Also zum einen muss man das Produkt natürlich anders aufstellen als vorher. Ich muss ein bisschen ausholen, weil man ja jetzt eine Stunde mehr hat, die man vorher nicht hatte. Man hat jetzt ein bisschen mehr Zeit, auch ja, Charaktere aufzubauen. Man muss aber auch gleichzeitig mehr Geschichten erzählen, mehr Fäden erzählen und auch mehr Charaktere unterbringen, weil man einfach die mehr Zeit hat. Und das macht es natürlich ein bisschen schwieriger. Das hat natürlich das Bild von NXT so ein bisschen verändert. Aber, und man hat sich auch ein bisschen nach dem Hauptprodukt so ein bisschen angenähert mit Segmenten am Anfang, Segmenten zwischendrin und sowas. Die gab es bei NXT ja zwar auch immer mal, aber natürlich nicht in dem Ausmaß. Man hat aber auch nur eine Stunde gehabt und da hat man sich auch mehr auf die Kämpfe konzentriert. Und ja, da hat sich auf jeden Fall so ein bisschen was verändert. Aber ich finde nicht zum Negativen hin. Klar, es gibt ein paar Sachen, die finde ich nicht so gut, aber es gibt auch ein paar Sachen, die richtig gut gemacht werden und wo ich auch die alte NXT-Handschrift sehe. Die Charaktere, die da aufgebaut wurden, das macht immer noch fantastisch. Also man hat in den letzten Wochen ja einen Keith Lee wirklich gut aufgebaut. Der war vorher schon da, aber den hat man schon ganz gut aufgebaut. Aber auch ein Damian Priest, den ja vorher fast niemand kannte von den NXT-Zuschauern. Klar, Punishment Martinez, aber der hatte bei Ring of Honor auch nur eine kleine Rolle gespielt. Der hatte da nie eine große Rolle. Oder wer auch...
Ehemaliger TV-Champ, hallo?
Ja, der war TV-Champ bei Ring of Honor. Wie lange? Ein paar Wochen. Also, sagen wir so, der hatte wirklich nie eine große Rolle da irgendwie gespielt. Oder Cameron Grimes, den man jetzt auch in den letzten Wochen sehr, sehr schön aufgebaut hat. Also da macht man wirklich einiges richtig und einiges gut. Und NXT ist mit Abstand mein Lieblings-WWE-Produkt aktuell. Und man musste ja auch andere Stars noch dazu holen. Die Stars haben nicht ausgereicht für 2 Stunden, die man vorher hatte. Also klar hat man jetzt noch ein paar von den NXT-UK-Leuten hergeholt, Imperium, Kelly Way für die Survivor Series, Tony Storm, die jetzt vielleicht auch da ist. Man hat Leute irgendwie Pete Dunne fest nach Amerika geholt zu NXT. Also da hat sich schon einiges getan und Tyler Bate wird jetzt auch langsam aufgebaut. Da baut man langsam die Charaktere auf, man baut langsame Geschichten auf. Manchmal wirkte es vielleicht ein bisschen überhastet, wenn man die Killian Dane, Pete Dunne-Sache mit jetzt auch noch hier Damian Priest, der da noch reingefügt wurde. Das ging dann am Ende ein bisschen schnell, aber auch das war eigentlich langfristig über Wochen eigentlich ein bisschen aufgebaut. Punishment Martinez oder Damian Priest kam halt noch spontan dazu. Aber das hat der ganzen Sache auch nicht schlecht getan. Also ich finde, da macht man wirklich vieles richtig. Und man hat ja auch, setzt ja oft am Ende diese Angles ein, wo man dann das Gefühl hat, man muss in der nächsten Woche wieder einschalten, um zu wissen, wie es da weitergeht. Finn Balor, der passt einfach auch perfekt ins NXT-Roster. Also da funktioniert wirklich vieles. Wer ein bisschen unter der Entwicklung gelitten hat, in Anführungsstrichen ein bisschen, ist vielleicht ein Tommaso Ciampa, der dann irgendwie jetzt sich halt auch aufgrund des Weibesiebes nicht mehr als der Einzelgänger darstellen konnte, sondern er musste sich mit anderen Leuten zusammentun und so weiter. Okay, aber den wird man sicherlich schnell auch wieder aufbauen und der ist auch einer der Topstars von NXT. So wurde er auch dargestellt. Also größtenteils bin ich mit mich mehr als zufrieden mit dem aktuellen NXT-Produkt.
Ich mag's auch. Mir gefällt das auch, was da derzeit präsentiert wird. Wir haben natürlich einen starken Fokus auch auf die Undisputed Era. Die hast du jetzt so ein bisschen außen vor gelassen. Und man hat natürlich auch nach wie vor diese, ja, es gab ja schon die Geschichten. Also auch die Sache, dass hier ein Dominik Dajakovic, ich kann's mittlerweile, wer die NXT-Review gehört hat, der weiß, dass ich mir da die Zunge fast dran abgebrochen habe an dem Namen. Dominik Dajakovic und Keith Lee, dass die beiden sich so aneinander gemessen haben, um dann später dann doch eben jetzt ein Team zu werden. Das mochte ich eben sehr.
Dann Matt Riddle. Ja, da muss ich dir tatsächlich ein bisschen widersprechen. Okay. Ich mochte das am Anfang nur so, aber mich überzeugt ein Dominik Dajakovic gar nicht mehr. Also das ist einer der Charaktere, der für mich Schaden genommen hat einfach an der Entwicklung, weil er nicht die Matches abliefern kann, vielleicht aktuell nicht die er vielleicht mit seiner Statur machen sollte. Der wirkt für mich einfach in seiner Position, wie er eingesetzt wird, absolut fehl am Platz. Das ist ein toller Mann, aber wenn ich ihn sehe, wie er dann gegen zum Beispiel Isaiah Scott irgendwie antritt und die beiden einfach gleichwertig sind und der Aktionen eines Highflyers zeigt und nicht eines Big Man, die er einfach zeigen müsste in mit seiner Statur. Und das macht einen Keith Lee um Längen besser. Also ich finde gerade die Anfangszeit der beiden gegeneinander fand ich super. Und seit die aber miteinander antreten, sehe ich da wirklich eine riesen Lücke zwischen den beiden. Ich sehe, wie viel weiter ein Keith Lee ist als ein Dominik Dijakovic, was so das Wrestling angeht. Und auch was auch die Ringpsychologie angeht, die Art und Weise, eine Geschichte im Ring zu erzählen, die sehe ich bei Dijakovic bei weitem nicht so. Also der muss da, glaube ich, noch arbeiten. Der ist mir noch, klingt jetzt negativ, so meine ich es nicht, der ist mir viel zu viel Indie noch und das ist ein Keith Lee nicht mehr.
Ja, Keith Lee hat natürlich auch von Natur aus schon ein ganz anderes Charisma, was er irgendwie so mit sich mitbringt irgendwo. Ich mag trotzdem diese Art und Weise, wie Dijakovic hier eben antritt. Ich kann es dir nicht genau sagen, ich war immer schon ein großer Verfechter von ihm und ich mag diese Art und Weise, wie er sich im Ring gibt und wie er die Aktionen durchzieht. Also ich kann deinen Einwand durchaus verstehen, wisch den aber einfach weg mit den Worten, das ist meine persönliche Präferenz. So.
Ich mochte ihn auch vorher. Ich mag ihn auch und ich mag auch seine Art zu kämpfen. Aber wenn er gegen die Leichtgewichte kämpft, muss er einfach auch anders kämpfen. Da muss er nicht genauso kämpfen wie die. Das ist einfach meine Einschränkung. Und er erzählt einfach keine Geschichten im Ring. Er überlegt sich, wie er den nächsten Spot zeigt, der manchmal auch einfach nicht passt. So, das ist einfach mein Kritikpunkt. Ich finde, das ist ein fantastischer Wrestler, der hat auch eine Menge Ausstrahlung, das will ich ihm gar nicht abstreiten. Und ich glaube, dass der auch ein Topstar werden kann, aber der muss anders an sich arbeiten als jetzt ein Keith Lee zum Beispiel. Wenn du hast den Vergleich der beiden gebracht, dann muss ich auch meine Art des Vergleichs.
Ich habe gar keinen Vergleich gebracht, sondern ich habe nur festgestellt, dass ich das mochte, dass die beiden hier erst gegeneinander und dann jetzt im Tag-Team miteinander kämpfen.
Okay.
Nein, aber ist ja auch jedem hier seine Meinung freigestellt. Also auch da schreibt uns natürlich gerne, wie ihr die Personalie Dominik Dijakovic irgendwie seht. Könnt auch Donovan Dijak schreiben, ist kürzer und knapper. Aber ja, also man versucht es aktuell. Man hat auch gerade dieses Fahrwasser, was man durch die Survivor Series aufgenommen hat. Da hat man jetzt schon einen stärkeren Fokus auch auf gewisse Talente gesetzt. Rhea Ripley ist, glaube ich, da bei den Damen jemand, den wir hier hervorheben müssen. Wir haben auch eine Io Shirai zum Beispiel, die jetzt schon davor quasi schon eine extrem große Rolle gespielt hat und sich quasi nochmal im komplett neuen Licht präsentiert hat. Ich hoffe auch, dass eine Candice LeRae wieder eine prägnantere Rolle hier spielen wird. Beim Tommaso Ciampa bin ich bei dir. Ich bin da neugierig drauf, wie er da quasi in dieses Titelgeschehen mit reinpasst und wie er sich da schlagen wird. Wo passt derzeit ein Matt Riddle für dich da noch hin?
Matt Riddle ist noch nicht ganz oben an der Spitze von NXT, aber der ist trotzdem immer einer der Upper-Mid-Kader. Man musste ja auch Finn Balor ein Opfer erstmal vor die Füße werfen und das war auch alles ganz cool gemacht. Also Matt Riddle steht für mich auf jeden Fall in der Rangordnung bei NXT deutlich über dem Dominik Dijakovic und aber auf einer Stufe, vielleicht jetzt mittlerweile nach dem Wochenende, ein bisschen unter einem Keith Lee, aber der wird sicherlich, wenn er nicht bald schon ins Hauptroster wechseln wird, Matt Riddle, dann auch bei NXT auch nochmal um den Titel antreten.
Mhm. Das glaube ich auch. Weißt du, wen ich als einen der Gewinner derzeit sehe bei NXT und aus dieser Entwicklung heraus, die es jetzt zuletzt gegeben hat, auch dass der Cruiserweight-Title jetzt quasi bei NXT gelandet ist? Da sehe ich nämlich jemanden wie einen Leo Rush und auch einen Angel Garza. Das sind Leute, ich glaube, wenn wir nicht diesen Wechsel gehabt hätten, auch diese Verlängerung von NXT auf anderthalb beziehungsweise zwei Stunden mit inklusive Werbung, ich glaube, das wären Leute gewesen, die hätten nicht dieses Spotlight bekommen, was sie jetzt haben. Und ich finde, das sind Wrestler, die machen sich. Also auch gerade die Leistung, die beiden gegeneinander abgerufen haben. Wie siehst du das?
Also Leo Rush auf jeden Fall. Der hat ja jetzt auch relativ schnell den Cruiserweight-Titel gewonnen. Der passt da auch einfach hin. Also der wäre ja fast weg vom Fenster gewesen, weil der hat sich ja auch wohl Backstage nicht immer so gut benommen, wie er es machen sollte. Aber das ist ein fantastischer Wrestler, der hat auch eine Menge Ausstrahlung. Und das ist einfach auch ein Cruiserweight-Wrestler. Und dem steht der Titel auch einfach gut. Und ich mag seine Matches sehr. Also der hat auf jeden Fall gewonnen, muss man sagen. Und du hast Angel Garza angesprochen. Da kann ich jetzt auch mal endlich meine Meinung hier kundtun, weil ich bin ein riesengroßer Angel Garza-Fan. Das ist mein heimlicher Liebling aktuell vielleicht im WWE-Roster generell. Ich finde den Typen einfach fantastisch. Ich liebe seine Art und Weise, seine überhebliche Art und Weise, wie er zum Ring kommt, sein Lachen, sein Outfit, sein Kampfstil. Ich mag einfach alles an dem. Das ist für mich auch jemand, wo ein großer Pfeil über dem Kopf ist und wo Superstar draufsteht. Ich liebe den einfach. also ich finde den fantastisch. Und gerade auch diese Match-Serie jetzt oder auch die Geschichte mit Leo Rush, die sich jetzt gerade da anbandelt, finde ich fantastisch. Passt, beide liefern gute Matches ab. Das erste Match der beiden, da weiß man, da wird noch einiges kommen. Das wird auch das Match noch übertreffen. Ich freue mich sehr über die beiden. Die bereichern das Roster für mich sehr. Beide, die du genannt hast. Und wie ich gerade sage, Angel Garza, das ist aktuell wirklich mein Liebling. Also es gibt, glaube ich, im WWE-Produkt keinen Wrestler, den ich lieber sehe als Angel Garza aktuell.
Lass ich einfach mal so stehen. Warum auch nicht? Aber ich glaube schon, dass NXT auf jeden Fall durch die Situation mit AEW schon davon profitiert hat. Aber man hat natürlich auch so ein bisschen Angst, dass diese Brand, die ja doch immer so eine kleine Welt für sich gewesen ist und so vor sich hin mauscheln konnte, man hat so ein bisschen Angst als Fan, dass die dann eben auch durch die Kräfte und durch den Druck vielleicht auch von oben, dass die ein bisschen verdorben werden könnte. Wie geht's dir dabei?
Ja, hatte ich am Anfang auch, auf jeden Fall. Und kann man auch verstehen, dass man diese Angst noch ein bisschen hat. Ich bin aber eher positiv noch gestimmt. Also ich finde, man macht da wirklich vieles richtig und es wirkt immer noch wie eine eigene Welt. Und man erkennt immer noch die alte NXT-Handschrift. Die ist klar und deutlich erkennbar. Es gibt Dinge, die mir dann nicht so gefallen und die mich sehr an das Hauptroster erinnern. Aber das sind nur wenige. Es gibt die Dinge, die mir wirklich gefallen, die mich begeistern, die mich überzeugen. Da sind weitaus mehr Dinge vorhanden. Du hast ja eben die Damendivision angesprochen. Da habe ich ja noch nicht mal was zu gesagt. Also die ist ja wirklich fantastisch besetzt für das kleine Roster. Eine Rhea Ripley, die ist 23, ist sie, Olaf, oder?
Ja.
23, 24. Die ist noch super jung und das ist jetzt schon eine fantastische Wrestlerin, die auch eine Menge ausstrahlt und die beim Publikum auch einfach total ankommt. Io Shirai, vielleicht mit die beste Wrestlerin der Welt, also und auch gerade ihr Heel-Turn hat ihr so viel gegeben, also fantastisch. Da muss man sich überhaupt keine Gedanken machen um die Zukunft des Damen-Wrestlings, auch dann im Hauptroster, wenn man das noch als Hauptroster bezeichnen soll. Da kann man irgendwann auch wieder Geschick verteilen, dass man wirklich überall viele gute Wrestlerinnen hat. Und da kommt ja auch noch einiges nach bei NXT. Also wenn wir nachher nochmal die Vergleiche WWE, AEW anstellen, das Damen-Roster von der WWE alle umgreifend, auch wenn es vielleicht bei One SmackDown dünn besetzt ist, bei NXT ist ja auch nicht dicker besetzt, aber die haben auch weniger Zeit, muss man sagen, ganz klar überlegen dem AEW-Roster. Das auf jeden Fall. Das finde ich fantastisch, das Damenwrestling. Auch gerade bei NXT, die Damen überzeugen mich sehr. Candice LeRae, der hat ja jetzt auch ein paar gute Wochen gehabt. Also Dakota Kai jetzt mit dem Heel-Turn. Selbst in Tegan Nox finde ich jetzt nach dem Heel-Turn von Dakota Kai auch wieder super interessant. Man baut jetzt auch nochmal Nixia Lee aktuell auf. Also sind ja einige Damen, die da auch noch nachkommen. Und man hat mit Mia Yim, man hat ja noch wirklich ein paar Damen, die auch oben immer mitspielen. Also Shayna Baszler nicht zu vergessen, die Damen-Championess, also selten so eine überzeugende Damen-Championess gehabt. Das Problem von Shayna Baszler sind eigentlich eher ihre beiden Damen, die sie begleiten.
Das stimmt.
Die sind halt nun wirklich nicht gut im Ring. Die sind einfach schlecht.
Ja, mal schauen, ob die sich irgendwie noch mal entwickeln. Das ist ja auch eine andere Kiste. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine kleine Baustelle, die man hier hat. Ansonsten bin ich aber komplett bei dir. Also mir gefällt das NXT-Produkt nach wie vor hervorragend. Ich finde, man hat es auch geschafft, das auf eine vernünftige und gute Art und Weise auf diese entsprechende Länge zu ziehen, eben auch damit, dadurch, dass man eben hier und da Talent hinzugeholt hat und da noch ein bisschen mehr Vielfalt reingebracht hat. Klar, Storytelling ist vielleicht nicht mehr ganz so stringent, wie es vorher gewesen ist manchmal, aber ist immer noch auf einem absolut zufriedenstellenden und guten Niveau. Und deswegen, meine Frage ist eher, glaubst du, NXT hätte diesen Fokus bekommen, wenn es AEW nicht gegeben hätte?
Sicherlich nicht jetzt nicht sofort. Also man war ja mit dem Produkt auch sehr zufrieden, man war auch mit der Stunde zufrieden, aber auch da musste irgendwann eine Weiterentwicklung da sein. Klar hat man die Möglichkeit jetzt mit dem NXT-Produkt auch ist man ja auch zu USA Network gegangen. Das sind nochmal weitere Einnahmen, die man irgendwie hat. Also von daher kann ich den Schritt auch nachvollziehen. Der wäre vielleicht auch irgendwann ohne AEW gekommen, aber da hätte man nicht so einen Druck gehabt, das jetzt sofort zu machen. Aber ich finde, ist gut, dass es so ist, weil, wie gesagt, ich habe NXT ja vorher auch immer verfolgt, wöchentlich. Aber irgendwie habe ich jetzt irgendwie komischerweise mehr Spaß dran. Also das Produkt begeistert mich jetzt mehr als vorher, weil es einfach irgendwie besser zu mir passt. Also ich finde, NXT hat für mich insgesamt dadurch einen Sprung nach oben gemacht.
Ich glaube, was NXT noch braucht, ist, dass sie aus Full Sail rausgehen. Ich glaube, die brauchen größere Hallen und ein bisschen beeindruckenderes Flair, damit sie den nächsten großen Schritt quasi gehen. Ich glaube, das ist was der Promotion oder was der Brand noch fehlt, damit das auch in der Außendarstellung her noch ein bisschen wertiger wirkt. Weil ich finde, vom Wrestling und von den Charakteren und von dem, was da geboten wird, ist es wertig. Aber das Drumherum wirkt eben dann noch ein bisschen klein.
Ja, das stimmt. Aber warten, ich weiß nicht, ob es dem Produkt wirklich so gut tut, wenn man, also klar, insgesamt nach der Außendarstellung muss eigentlich die Full Sail Arena verlassen werden und man muss touren und man muss irgendwo an größere Hallen gehen und da veranstalten. Aber der Aufwand ist natürlich höher, die Kosten sind höher und man hat da ein eingespieltes Team. Also es wird schwierig sein, aber ich glaube, man muss auch wirklich diesen Schritt gehen, raus aus der Full Sail und rein in die größeren Hallen, um einfach, wenn man wirklich den Konkurrenzkampf mit AEW haben will, wie es so scheint, wie es auch aussieht, was ja auch de facto so ist, dann kann man nicht dieses kleinwirkende Produkt dagegen setzen, weil AEW wirkt, auch wenn man da vielleicht einige Wrestler vorher noch nicht kannte, zumindest die Mainstream-Fans, wirkt dadurch einfach viel größer. Die haben die Explosion, die haben die Feuerwerke, die haben die größere Halle, die haben das Publikum, was jede Woche abgeht, das wirkt einfach bombastischer, als wenn du da vor einer kleinen LED-Wand rauskommst. Man hat einiges ja getan, also hat sich ein bisschen verändert, man hat ein bisschen Geld investiert, aber es wirkt trotzdem deutlich kleiner als AEW.
Ja, und damit sind wir dann, glaube ich, auch schon bei AEW angekommen und wir haben es gesagt, ne, 2 Monate jetzt knapp. Shaggy, wenn du ein Zwischenfazit hier oder ein Zwischenzeugnis ausstellen müsstest für AEW, was wären da so die Keynotes, die Noten, die du hier verteilen würdest?
Ja, ich bin begeistert vom AEW-Produkt. Also ich hatte da jetzt in der Zeit war keine einzige schlechte Show dabei. Die fanden alle gut und bei den meisten habe ich es nicht mal geschafft zu skippen. Ich habe die Fernbedienung in der Hand, aber ich konnte nicht drücken, weil ich einfach von den Charakteren fasziniert bin. Die Art und Weise der Geschichten, die im Ring auch bei Kämpfen erzählt werden, fand ich gut. Ich mag fast alle Charaktere da. Ich finde, sie werden sehr, sehr gut präsentiert. Es gibt Kritiker, die sagen, man kann die Charaktere eigentlich nur verfolgen, wenn man die Internet-Shows mitgesehen hat oder wenn man sie vorher schon so ein bisschen kannte. Aber nein, ich finde, man macht das auch so ganz gut. Ein Darby Allin zum Beispiel, als jemand, den ich jetzt mal hervorheben möchte, den mochte ich vorher überhaupt nicht. Ich kannte ihn vorher. Ich habe ihn auch schon live gesehen, auch in New York zum Beispiel habe ich ihn live gesehen. Der hat mir überhaupt nichts gegeben. Aber die Art und Weise, wie er allein nur bei Dynamite, wie der die Geschichte von ihm erzählt wurde, hat mich zum Darby Allin Fan gemacht. Ich freue mich jetzt jedes Mal, wenn ich ihn sehe. Das finde ich fantastisch. Und man sieht auch, dass AEW Dinge ausprobiert. Und wenn sie merken, es funktioniert nicht so ganz, dann verändern sie die Dinge oder bringen sie ganz raus. Und auch da hatten ja auch am Anfang einige Regiefehler. Der Sound war nicht so cool. Da hat man sehr, sehr viel dran gearbeitet. Und jetzt ist es jetzt wirklich ein gleichwertiges, großes Produkt, was AEW aktuell abliefert. Die Main-Event-Szene ist super gut, ja, bis mittlerweile mit Personen ausgestattet. Auch die Tag-Team-Division ist, also die ist auch wahnsinnig gut. Und da passiert jede Woche was Neues, Überraschendes, was einem einfach total Spaß macht. Und wir werden morgen über Chris Jericho sprechen. Das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Mann in dem ganzen Wandel. Der trägt auch die Liga, weil er einfach wirklich ein großer Star ist.
Ja, wobei ich sagen muss, es klappt nicht alles. Also bevor wir jetzt hier so ganz euphorisch sind, ich bin ja ein bisschen kritisch, was AEW gegenüber angeht. Also nicht, weil ich daran keinen Spaß hätte. Ich mag die Shows auch sehr. Ich schaue mir die auch jede Woche an. Und waren auch viele Matches dabei, die mich wirklich im letzten Monaten wirklich abgeholt haben. Ne? Allen voran natürlich Cody gegen Jericho zum Beispiel fand ich natürlich fantastisch. Und dann eben auch diese Mischung, die wir haben. Auf der einen Seite dieses Story-based Wrestling, was es eben da immer wieder gibt. Und der Kontrast zu dem spektakulären Aktionen, zu diesem Indie-Style, der da sehr hart gefahren wird. Trotzdem finde ich aber, dass man auch vielerorts ein bisschen noch das Storytelling verfeinern müsste. Man hat es geschafft, gerade in den oberen Card-Regionen, dass man da wirklich Charaktere so langsam schafft und dass man die abschleift. Aber hier und da fehlt mir einfach noch ein bisschen was. Mir fehlt zum Beispiel auch das, beispielsweise ein Kenny Omega, fehlt mir noch ein bisschen Tiefe in der Figur. Wenn ich jetzt ein neuer Zuschauer wäre, der ihn noch nicht kennen würde, dann wüsste ich noch nicht genau, wie ich ihn greifen soll und was ich mit ihm anfangen soll. Er zeigt zwar hin und wieder seine Stärken und Schwächen, seine Charakterzüge, aber da muss mir noch ein bisschen näher gebracht werden. Und da sind beispielsweise andere Leute, wie zum Beispiel auch einen Pack, ist da deutlich weiter, weil er das von sich aus preisgibt. Andererseits haben wir dann auch Leute wie einen Hangman Page. Da hat man am Anfang sehr früh auf dieses Pferd gesetzt, ne? Pun intended, Pferd, Cowboy und so.
Wie heißt das Pferd von Hangman Page?
Horst.
Nee, Hunter Horst Helmsley. Hunter Horst Helmsley, genau. Dieses Pferd hat man gesetzt.
Ja, aber da sind wir auch wieder beim Horst einfach fast schon. Kennst du nicht, ich glaube, aus Bang Boom Bang ist das, alles auf Horst?
Ja, das ist aus Bang Boom Bang, glaube ich. Ja, aber ich muss dir ein bisschen widersprechen. Also klar, mag sein, dass du recht hast. Ich mag auch nicht alles. Also es gibt auch Dinge, die ich wirklich nicht gut finde und Dinge, über die ich mich mehr aufgeregt habe in den letzten Wochen als über alle Dinge bei der WWE. Beispiel der Umgang mit den Tieren, auch in dieser Woche wieder mit der Ziege. Ja. Also das geht halt überhaupt nicht. Gerade wenn man aus
und das für einen dummen Wortwitz, Entschuldigung, ja. Für einen blöden Wortwitz.
Gerade wenn man aus Fehlern irgendwie ja lernt, sollte man aus Fehlern lernen und sie nicht nochmal wiederholen. Sagen wir es mal so. Du sagst, dass der Charakter Kenny Omega nicht noch richtig genug präsentiert worden ist als normaler Fan, der du aber nicht bist, weil du kanntest ihn ja vorher schon.
Ja, ja.
Aber es ist wirklich so, dass normale Fans das auch sagen. Ich meine, der connectet auch bei Leuten, die ihn vorher noch nicht kannten. Ich weiß, was du meinst, aber wir können es nicht ganz so nachvollziehen, weil wir kannten ihn ja vorher schon. Weißt du, was ich damit sagen will? Ja, klar.
Ich weiß, was du sagen möchtest, aber wie gesagt, aber mir fehlt da gerade ein bisschen was. Kenny Omega war gerade zu seinen NJPW-Zeiten einer meiner absoluten Lieblinge. Gerade sehe ich ihn gerne, aber ich habe so ein bisschen die Liebe zu ihm habe ich noch nicht derzeit bei AEW, sage ich dir ganz ehrlich. Also er hat mich noch nicht emotional so entwickelt, wie er das zu seinen Cleaner-Zeiten damals gehabt hat.
Ja, gut, kann ich verstehen. Also er ist auch jetzt nicht, eben, wenn ich jetzt an AEW denke, nicht jemand, der mir als erstes in den Sinn kommt, komischerweise. Das ist ja das Witzige. Ja. Weil er aber auch nicht aktuell jetzt nicht im Rampenlicht steht. Er ist jetzt keiner der Hauptakteure aktuell bei AEW. Er hat Geschichten, aber die sieht man im Grunde nicht in den Main Events, mal abgesehen von dem Kampf gegen Jon Moxley. Klar, ich weiß, was du meinst. Sicherlich muss man, wenn man ihn dann irgendwann um den Titel antreten lassen wird, dann wird man ihn auch noch besser noch präsentieren. Das glaube ich schon. Und klar hat man einige Charaktere, die einem auch noch nicht so wirklich viel geben. Also, aber man versucht es zumindest. Und ich bin jetzt auch keiner, der sagt, hey, AEW, das ist das Beste überhaupt, die machen alles richtig. Nee, die machen vieles auch nicht richtig. Aber man merkt, dass sie aus den Fehlern lernen und es dann versuchen, anders zu machen. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Also ich würde jetzt auch AEW, wenn wir jetzt Noten vergeben würden, jetzt auch keine 1 geben. Absolut nicht. Aber das ist daneben, ich kann auch schwer sagen, ist es jetzt besser als NXT im Moment. Das will ich auch gar nicht behaupten. Also,
das wollen wir auch gar nicht machen, weil das ja. A super subjektiv ist und
eben. Ich glaube auch, wahrscheinlich würde ich AEW den Punkt geben, aber auch nur, weil ich aktuell nicht der größte WWE-Anhänger bin und NXT ja immer noch im Unterbewusstsein ein WWE-Produkt ist. Also das wäre wirklich rein subjektiv. Also ganz klar würde ich das auch jetzt nicht vergleichen. Mir macht aber sehr vieles Spaß. Ich weiß, dass du über Charaktere schimpfst, die mir trotzdem Spaß machen, die mir was geben. Die Librarians finde ich fantastisch, super witzig, total unterhaltsam. Und die auch beim Publikum. Peter Avalon kommt raus, der wird sofort ausgebucht. Also die funktionieren beim Publikum mittlerweile richtig gut. Eine Dark Order, die hat man sehr gepusht am Anfang. Da hat man sie noch nicht richtig cool vorgestellt. Aber jetzt gerade die Videos der letzten Wochen, fantastisch. Fantastische Arbeit, super interessant. Die machen jetzt wieder sehr viel Spaß. Man nimmt sie aus den Shows, aber baut sie mit Videos wieder auf und die kommen auf jeden Fall wieder zurück. Und auch die Art und Weise, wie man neue Leute einbaut. Jetzt in dieser Woche kamen mit Butcher und Blade ja auch zwei neue Leute, die direkt Cody Rhodes attackiert haben, die auch wieder ganz eigen aussehen, so also wirklich ein ganz eigenes Outfit, ein ganz eigenes Aussehen haben. Auch fantastischer ja. Moment irgendwie. Und
ganz kurz reingehen?
Natürlich.
Da wollte ich nämlich auch noch drauf zu sprechen kommen. Ich fand das, also ich muss dazu sagen, ich habe Dynamite ein bisschen später gesehen. Ich habe aber dieses Debüt ist mir natürlich dann auf Twitter über den Weg gelaufen. Und da habe ich mir gedacht, boah, geil, weil die haben ja schon einen eigenen Look, wie du schon gesagt hast, mit Ellie noch dabei, ist das super. Aber ich finde, was sie hier beispielsweise nicht geschafft hat, ist, die Geschichte dahinter zu erzählen. Die waren halt auf einmal da. Irgendwie Jim Ross wirkte vollkommen durch den Wind irgendwie in dem Augenblick, weil man wusste es irgendwie gar nicht, wie er es zuordnen sollte. Die anderen Kommentatoren haben sofort gewusst, wer es ist. Es wirkte sehr merkwürdig von der von der Inszenierung, von der Präsentation, und auch das Publikum in der Halle hatte ja keinen Schimmer gehabt, was da überhaupt passiert. Ich meine, klar, es ist ein Debüt, das kann man nächste Woche noch ausbügeln, dann stellen sie sich in den Ring und werden dann erklären, hey, wir sind Butcher und Blade, das ist Ellie, sie ist das Bunny, warum ist sie eigentlich das Bunny? Wurde auch dem Mainstream-Publikum nicht erklärt bislang.
Nee, die ist das Bunny von Blade auf jeden Fall. Die sind ja
mal an
verheiratet, glaube ich. Keine Ahnung. Das wurde nicht erklärt, klar, aber man wollte es ja
in dem Fall
jetzt auch noch nicht erklären. Das wird man sicherlich noch machen. Und wie du recht hast, also Publikum war jetzt nicht ganz überzeugt und es war relativ ruhig im Vergleich zu anderen Segmenten in der Show, weil man die auch ja wirklich nicht kannte. Aber trotz allem hat man einfach ein neues Team so reingesetzt. Das finde ich schon ganz cool. Also man macht es so oder man macht es auch mit Vignetten wie früher. Das wurde ja auch bei einigen Western so gemacht, dass man sie mit Vignetten erstmal vorgestellt hat. Also alles ganz gut. Es ist ein Versuch. Der hat jetzt nicht 100% funktioniert, aber man versucht was. Man versucht neue Dinge. Und das finde ich eigentlich das Gute an AEW.
Ich hab noch einen kleinen Kritikpunkt.
Gerne.
Nämlich, dass man versucht, also auf der einen Seite positiv, man versucht in jeder Woche irgend so einen Schockeffekt zu kreieren. Irgendeinen Moment, wo man als Zuschauer danach sagt, boah, ich will jetzt wissen, wie es weitergeht. Hier war es jetzt beispielsweise dieses Debüt natürlich von den beiden, direkt gegen Cody, was ja dann auch einer der großen Stars der Promotion ist. Na, warum, wieso, weshalb? Das ist dann eben die Frage, die man sich stellt. Aber ich habe das Gefühl, man schmeißt mit den Debüts ein bisschen um sich. Und man wirft halt sehr viel rein und guckt dann auch mal, was dabei rauskommt. Und ich weiß nicht, ob sich dieser Effekt nicht ein bisschen abnutzt, weil man jetzt so gefühlt quasi jede zweite Woche irgendein Debüt hat, was uns erschrecken soll, plus die anderen Schockeffekte, die wir ja ohnehin noch haben.
Gab es wirklich so viele Debüts jetzt in den Dynamite-Shows? Leute, die plötzlich aufgetaucht sind? Gab es da wirklich so viele? Man hat ja nur diese eine Show inklusive Dark, da kann man ja jetzt nicht unbedingt die Debüts bringen, aber gab es wirklich so viele Debüts, die überraschend waren? Von denen man vorher, von Wrestlern, die vorher nicht angekündigt waren? Oder wie meinst du das? Weil sonst
Hager ist doch, meine ich, bei Dynamite debütiert, wenn ich mich nicht komplett täusche.
Jack Hager ist glaube ich, in der ersten Show debütiert, klar, der kam.
Genau. Ja. Was ist mit dem MJFs Bodyguard
Wardlow? Der wurde ja sogar schon, bevor
es. Da gab es Vignetten.
Bevor es Dynamite gab, hat man ihn ja schon in Vignetten vorgestellt. Klar, der kam auch überraschend dann, aber den hatte man auch im Grunde schon vorgestellt. Also man muss ja auch neue Leute bringen. Man hat ja auch jetzt nicht so ein großes Roster an Wrestlern. Und man hat ja auch viele Damen, die immer mal eingesetzt werden und neu sind oder so, die ihr Debüt feiern. Klar, das gibt es, weil man einfach noch nicht so viele Charaktere hat. Die muss man ja auch nach und nach aufbauen. Und wo soll man sie debütieren lassen als bei Dynamite?
Ja, aber ich sag natürlich nur, wir haben jetzt 6 Wochen und wir haben da noch mal quasi dreimal so einen Huch, da ist jemand Neues und attackiert jemanden Effekt. Ne? Oder, ne?
Ja,
also, das meine ich.
Genau, man hätte das zum Beispiel jetzt bei Butcher und Blade so nicht machen müssen, steht außer Frage, aber die haben trotzdem auch wieder eine eigene Erscheinung und das mag ich irgendwie ganz, ganz gerne an denen. Und man hat ja, also wie gesagt, man baut ja schon wirklich einige Charaktere auf und John Moxley, der ist ein ganz anderer als Dean Ambrose war. Ich finde ihn jetzt viel cooler. Als Dean Ambrose konnten wir ihn alle lange Zeit nicht sehen und der macht jetzt auch sehr viel Spaß. Ein Pack, der sowieso sehr viel Spaß macht. Dann gibt's andere, die bei mir jetzt zum Beispiel nicht connecten, aber die Private Party, mit denen kann ich zum Beispiel gar nichts anfangen. Die sind mir noch viel zu grün im Ring. Einige Aktionen von denen sehen sehr holprig und gefährlich irgendwie aus, aber die connecten beim Publikum total und die Leute feiern die. Und ein Kai mag die ja auch zum Beispiel total gerne. Ich glaube, der verfolgt das AEW-Produkt nicht, aber Private Party mochte er super gerne. Also man hat für alle Zielgruppen irgendwie verschiedene Wrestler schon aufgebaut, die man vorher irgendwie nicht kannte. Und das finde ich schon gut.
Das stimmt. Es ist hier und da muss noch feingeschliffen werden. Man merkt eben auch, wie du schon angesprochen hast, hier und da ein bisschen die Unerfahrenheit der Wrestler. Man ist da bei ganz vielen Punkten auf einem guten Weg und man darf ja auch nicht vergessen. Also wir sind nach wie vor hier gerade wirklich in den Geburtswehen einer Promotion und dafür, was da abgeliefert wird, ist das schon aller Ehren wert. Ich will da jetzt auch gar nicht überkritisieren. Ich finde auch beispielsweise, dass die Präsentation noch nicht so ist noch sehr erdig, das mögen ja viele. Ich finde beispielsweise den Sound nach wie vor kacke.
Ja, aber auch da hat man schon einiges besser getan.
Natürlich. Ja,
aber da hat, klar, gibt in allen Belangen noch Verbesserungspotenzial. Das sehe ich auf jeden Fall auch so. Wie gesagt, ich würde ja auch keine 1 geben und ich klinge jetzt so wie der AEW-Fanboy. Das bin ich nicht. Und ich teile wirklich nur meine Meinung mit. Mich überzeugt das Produkt sehr. Andere Charaktere, die ich noch gar nicht angesprochen habe, die mir aber auch sehr wichtig sind und sehr viel geben. MJF natürlich. Fantastischer Wrestler.
Super gut, ja.
Super toller.
Da geht auch keine 2 Meinungen.
Und das Redesegment mit Chris Jericho gehörte für mich zu den Highlights in diesem Wrestling-Jahr überhaupt. Ich fand das fantastisch. Also das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wen ich auch total gut finde, den gesamten Jurassic Express. Also gerade erstmal ein Luchasaurus, der beim Publikum ja auch wirklich fantastisch ankommt. Also das ist auch so ein skurriler Charakter, aber das Publikum liebt ihn. Und zusammen mit Jungle Boy und jetzt auch Marco Stunt, wo einige sagen, ach, ich brauche Marco Stunt nicht, aber ich finde die drei zusammen einfach genial. Ich finde sie super, Marco Stunt als Babysaurus, gibt mir sehr, sehr viel. Ich mag ihn sehr gerne im Ring, mochte ihn vorher schon und die drei passen auch einfach super zusammen. Und der Name Jurassic Express, der ist auch so fantastisch, oder? Der erstmal so viel alte Wrestling-Anleihen, so irgendwie nostalgischer Name und gleichzeitig was Cooles Neues, irgendwie fantastisch.
Ich mag die auch super gern. Ich bin jetzt auch nicht der riesengroße Marco Stunt-Fan. Ich finde auch, dass der Jurassic Express auch mit Jungle Boy und dem Luchasaurus vollkommen besetzt werden, aber die passen schon gut zusammen und die machen ja auch einfach Spaß. Deswegen bin ich da komplett bei dir. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie sich AEW einfach in den nächsten Wochen und Monaten entwickelt. Wie gesagt, ich bin da kritisch und ich mag aber auch überzeugt zu werden. Und deswegen, bis jetzt hat AEW immer wieder Punkte gesetzt, wo ich gesagt habe, das ist geil, das macht mir Spaß. Und deswegen, Shaggy, was ist hier dein vorläufiges Fazit von diesem großen, ja, Wrestling-Overflow, den wir jetzt derzeit haben? Also, ist es so, dass Wrestling plötzlich größer ist als vorher, oder ist das nur unsere subjektive Empfindung?
Na, es gibt auf jeden Fall mehr Wrestling als vorher. Irgendwie, das kann man so unterm Strich auf jeden Fall sagen. Wir haben ja jetzt sowas wie NWA noch außen vor gelassen und Major League Wrestling, die ja auch irgendwie auch größer werden aktuell irgendwie so ein bisschen und auch interessante Shows abliefern. CZW hat jetzt Pay-Per-Views irgendwie so. Also da passiert ja schon auch irgendwie einiges. Sagen wir, also vor dem Oktober habe ich gedacht, okay, da könnte jetzt ein bisschen sich was im Wrestling verändern, wirklich mit diesen ganzen Geschichten. Und tatsächlich hat sich ganz schön viel für mich im Wrestling verändert, aber auch im Wrestling mal allgemein. Ich finde Wrestling deutlich cooler und interessanter als vorher, obwohl Raw und SmackDown mir eigentlich fast immer aktuell fast gar nichts geben. Also ich verfolge es auch noch, aber es gibt mir weniger als oder es gibt mir wahrscheinlich genauso viel wie vorher. Aber ich habe jetzt andere Produkte, die mich mehr begeistern. Ich bin jetzt mehr von dem NXT-Produkt begeistert als vorher und AEW finde ich auch wirklich fantastisch, so wie es ist. Also ich für mich hat der Wednesday Night War, für mich hat die Veränderung ab Oktober wirklich eine ganze Menge gebracht. Schade ist, dass ich aktuell weniger New Japan wieder verfolge, weil ich einfach gar keine Zeit habe. Also ich weiß gar nicht, wo ich die Zeit überhaupt dafür hernehme, das alles zu verfolgen und mit dir überhaupt zu sprechen. Aber ich habe scheinbar die Zeit und mache es ja auch und mache es auch gerne. Und das finde ich toll.
Nachdem du es dreimal verschoben hast, meinst du?
Den Termin heute? Ja, stimmt, den habe ich dreimal. Erstmal irgendwie auch, glaube ich, um ein paar Tage. Nee, wie war das?
Ja, nee. Ich glaube, wir hatten erstmal gesagt, wir machen es Dienstag. Dann habe ich gesagt, ich bin noch nicht so richtig fit. Dann hin und her. Und dann hast du heute gesagt, also wir nehmen es Freitag auf, dann hast du heute gesagt, komm, 17 Uhr passt. Dann kam irgendwann der Anruf, nee, doch erst später irgendwann. Dann haben wir 18 Uhr gesagt und dann hast du wieder angerufen, nee, doch 17 Uhr. Deswegen hat meine Freundin schon gegessen und ich podcaste mit
dir. Ja, meine Freundin ist auch gerade. Schön, dass wir wieder über die Frauen sprechen. Ja, aber in Wahrheit ist es so, nein, die Wahrheit ist so, wir haben einen Termin festgelegt und der ist auch kürzlich einbehalten worden. Genauso, als wir jetzt talken wollten wir auch sprechen.
Ja.
Und wir lesen im eigentlich Grunde auch ja. Die ganze Moderation ab. Die hat Olaf vorher vorgesprochen. Alles, was wir besprochen haben.
Ja, ganz genau. Das war ein exklusiver Blick hinter die Headlock-Kulissen, wie das hier läuft.
Das war ein exklusiver Blick hinter die... Ach so, nee, das war dein Satz. Entschuldigung.
Verdammt. Mein Shaggy, konzentrier dich. Ich muss wieder alles schneiden.
Das steht hier nicht.
Ja. Entschuldigung, ich bin off-script. Was ich sagen wollte, ich gehe da komplett mit dir konform. Ich finde, was... diese ganze Entwicklung der letzten zwei Monate gebracht haben, ist, dass die Vielfältigkeit von Wrestling deutlich mehr in den Mittelpunkt gerückt ist, anstatt dass du den starken Fokus eben auf einem Produkt und einem Stil hast. Stattdessen hast du mehrere Stile, mehrere Produkte, die aber eben auf einer größeren Bühne präsentiert werden. Auch sowas wie, dass NXT bei Raw und SmackDown läuft, dass NXT UK quasi seinen eigenen Spot bekommt bei Raw und SmackDown, dass wir Imperium bei Raw und SmackDown sehen, das hätte ich mir vorher extra nicht erträumen lassen. Und auch, dass ein Walter zum Beispiel bei Survivor Series angetreten ist, fand ich mega geil, auch wenn das Ergebnis natürlich dann kacke war.
Aber er hatte auch noch mal einen Kampf gegen Seth Rollins in der Woche zuvor. Also ja, das genau. Ist auch schon mal ja auch schon was Besonderes. Und das vor allem, weil das Publikum ja auch Walter Chance angestimmt hatte und auch Bullshit-Chants, als Walter so schnell ausgeschieden ist. Also auch der ist beim Mainstream-Publikum angekommen und da warte ich auch noch eine ganze Menge. Den haben wir ja zum Beispiel noch gar nicht richtig angesprochen.
Genau, aber da fand ich übrigens auch interessant, da gab es ja dann tatsächlich noch später noch mal ein Video von Walter, wie er sich ja dann äußert darüber, dass er hier bei der Survivor Series angetreten ist. Da hat er ja gesagt, er hat einen Fehler gemacht, er wurde angefragt und hat zugesagt, damit er antreten könne. Aber das ist ja ein Fehler, weil das sind ja alles nur Showmen hier, ne? Und er hat sich zu den Showmen hinabbegeben und das ist dabei herausgekommen und er wird jetzt darüber nachdenken, wie er dann in Zukunft mit solchen Anfragen verfahren wird, weil für ihn ist ja die Matte heilig und das ist nicht sein Stil. Fand ich eine gute Art und Weise, das Imperium-Ringkampf-Motto zu wahren und dann auch gleichzeitig hier irgendwie, sich so zu präsentieren. Ja. Ich fand das sehr gut. Und ich glaube aber trotzdem, dass wir Walter auch irgendwann mal vielleicht mal ein bisschen länger bei WWE irgendwie sehen werden. Also das deutet sich ja schon an, dass man da eine sehr hohe Meinung von ihm hat. Trotzdem, also ich finde die Entwicklung zuletzt sehr spannend. Ich mag das meiste davon sehr. Es ist auch wieder unberechenbarer geworden. Ich glaube, das ist auch was Wichtiges, was dazugekommen ist, oder? Also, dass wir wieder diese Anything Can Happen Mentalität und das nicht nur bei Raw und SmackDown, sondern eben auch dadurch, dass wir die größere Vielfalt haben, sondern eben auch bei NXT und AEW. Man weiß ja nie, was passiert. Manchmal kommt der Rock'n'Roll Express rein und zeigt einen Canadian Destroyer.
Ja, zum Beispiel. Ja, das, wer hätte das gedacht? Der Rock'n'Roll Express zeigt Canadian Destroyer im Jahr 2019. Ich meine, die haben sie nicht mal im Jahr 2079 gezeigt.
1979.
Ja, genau. Die werden ihn aber wahrscheinlich im Jahr 2079 zeigen, Rock'n'Roll Express, auf jeden Fall.
Wahrscheinlich, dann bin ich 100.
Sehr gut, dann werden wir darüber sprechen, aber langsamer.
Genau, und vielleicht undeutlicher, weil wir irgendwie die dritten Zähne drin haben oder so, man weiß es nicht. Oder wir machen das alles über Gehirnwellen. Vielleicht geht's ja bis dahin auch schon. Ist ja noch die Zukunft, da macht man sowas. Ja, wie siehst du denn dann jetzt die Auswirkungen dieser neuen Entwicklung auf die gesamte Wrestling-Welt? Du hast gerade schon Major League Wrestling, NWA und sowas angesprochen. Was wir jetzt hier auch gar nicht angesprochen haben, sind beispielsweise die Partner-Promotions von der WWE. Ne? Wir haben jetzt nächstes Jahr beispielsweise das Problem, dass NXT UK an den gleichen Tagen taped, wie etwa das WXW 16 Carat stattfindet. Schwierig auch, oder?
Auch schwierig, auf jeden Fall. Aber das ist ja keine Auswirkung des Wednesday Night Wars, was uns heute unser Thema ist, sondern das sind einfach Auswirkungen der Expansion der WWE oder generell auch der Darstellung des Wrestlings in der heutigen Zeit. Ich meine, die WWE ist nicht mehr darauf angewiesen, jetzt bei NXT UK super Quoten zu haben. Ich glaube, das ist denen da auch egal, wie viele Leute da letzten Endes zuschalten. Aber man hat immer noch eine eigene Liga. Vielleicht ist NXT UK jetzt mehr die Farmliga als vorher, als es NXT war zum Beispiel. Und man hat hier auch nochmal die Möglichkeit, ein Produkt anders zu präsentieren. Ein Produkt für den englischen Markt, der zeitweise wirklich riesig war, der momentan aber auch ein bisschen am Schwächeln ist. Vielleicht aufgrund auch von NXT UK, man weiß es nicht. Also das ist fast ein eigenes Podcast-Thema wert.
Das auf jeden Fall. Gibt's für dich negative Entwicklungen aus diesem aktuellen Geschehen, aus dem Wednesday Night War heraus? Schwierig, ne?
Schwierig. Also, es gibt sicherlich Dinge, die mir nicht so gut gefallen, aber dass jetzt negative Dinge sind, das weiß ich noch nicht, das werden wir sehen. Also, es wird, glaube ich, klarer, dass die WWE einfach es wird noch klarer als je zuvor, dass die WWE es nicht geschafft hat, einige Superstars aufzubauen. Und das versucht man aktuell einfach auch wieder. Und vielleicht nicht im Hauptroster, vielleicht nutzt man NXT dafür, um wirkliche Superstars wieder aufzubauen.
Ich glaube, negative Aspekte gibt's auch objektiv betrachtet relativ wenige. Klar, man könnte jetzt sagen, hier Storytelling, bla bla bla, aber ich glaube, da muss man vielleicht auch so ein bisschen die Fanbrille so ein bisschen absetzen, weil ich glaube, das, was gerade bei AEW und bei NXT präsentiert wird, ist, glaube ich, schon, was die Art und Weise, wie das Produkt dargestellt wird und wie die Geschichten erzählt werden. Ich glaube, das ist gut im Augenblick. Ich glaube, bei beiden ist noch Luft nach oben, sage ich auch ganz deutlich. Auch bei AEW ist noch teils Luft nach oben, bei NXT genauso. Aber das ist schon für solche Produkte schon sehr ordentlich. Ich glaube, der wichtigste positive Aspekt ist auf jeden Fall, dass das Main-Roster ein bisschen befeuert wird und dass da einfach ein bisschen mehr Schwung wieder reinkommt. Negative Aspekte ist halt eben, dass man anscheinend noch nicht genau weiß, wie man diese Energie, die eigentlich da ist und die da sein sollte und der Druck, der da sein sollte, wie man den nutzen kann, um da auch wirklich was Produktives herauszubringen. Und dass man dann eben auch selbst gute Charaktere, die ja zuletzt aufgebaut worden sind, siehe Bray Wyatt, da vielleicht auch in dieser Panikreaktion, ganz stilisiert hier formuliert, aber in dieser Panikreaktion vielleicht auch vorschnell in eine Richtung drückt, wo man sie eigentlich gar nicht haben wollte. Also, dass man das Fingerspitzengefühl dadurch verliert, dass du quasi so unter Druck stehst. Weißt du, was ich meine?
Ja, absolut. Unterstreiche ich so.
Das sind so vielleicht so die negativen Aspekte, dass man natürlich auch im Druck Fehler macht. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich finde, wir haben, wenn wir jetzt mal so ein Jahr zurückblicken, wir haben auf jeden Fall da schon eine insgesamt interessantere Entwicklung gehabt und man ist ein bisschen aus dieser Monotonie raus. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was wir uns da wünschen könnten für den Mainstream. Und ich bin auf jeden Fall sehr neugierig drauf, was da in den kommenden Monaten und Jahren passiert, in den nächsten Jahren mit Headlock. So, Shaggy, wir haben noch ein paar Fragen übrigens.
Endlich. Es ist ja wirklich so, dass ich schon länger nicht mehr in den wöchentlichen Podcasts dabei war, sondern eher wirklich bei Patreon und Steady zu hören war. Und endlich bin ich mal wieder hier. Und ich glaube, beim letzten Mal hatten wir sogar gar keine Fragen am Ende, weil es schon, war das nicht der Hogan-Podcast oder so oder irgendein Personality-Podcast? Weiß ich gar nicht mehr. Weiß der Olaf wahrscheinlich besser. Aber es ist auf jeden Fall schon länger her, dass ich dabei war. Und endlich bekomme ich mal wieder Fragen gestellt. Darauf freue ich mich sehr. Obwohl ich gar nicht mehr so viel Zeit habe. Also lass uns einfach mit den Fragen loslegen, bevor ich noch länger rede. Los. Genau.
Los, 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 go, go, go. ihr wisst, Jackie hat gerade schon Patreon Steady angesprochen. Da sind wir übrigens auch gerade zu hören, quasi.
Wenn gerade im Moment. Stützt.
Gerade im Moment.
Schalt mal um, weil, Moment.
Ja, da sind wir zu hören.
Ich höre dich, Olaf.
Der,
du sagst gerade, da sind wir zu hören?
Jackie, jetzt sei nicht so albern.
Okay. Jackie, sei nicht so albern, hast du gerade gesagt.
Mit den Helden aus der zweiten Reihe und wir sprechen über Kane. Wir haben natürlich dann auch noch das gute Head-to-Head-Format, was wir noch mit Markus Holzer gemacht haben. Der Tag nach dem Bash at the Beach, den wir da besprechen, also den Abend.
Fantastisch, fantastischer Abend, fantastischer Podcast.
Genau. Das sind so ein paar Inhalte, die wir da präsentieren, Match of the Week und so weiter. Und wenn ihr Fragen stellen wollt, dann wisst ihr, Fragen stellt ihr, fragen@headlock.de. Twitter, Facebook, Instagram, erreicht ihr uns alle oder bei YouTube eben auch. Da fragt der DX-Member, fragt unter anderem, glaubt ihr, dass so Spots wie der von Tommaso Ciampa und Adam Cole auch geschehen wären, wenn es den Konkurrenzkampf mit AEW nicht gab? Die Frage passt eigentlich noch ganz gut hier in dem Podcast, Shaggy.
Ja, ich glaube, dass so ein Spot wäre auch passiert und tatsächlich war dieser Spot ja wieder erwartend sehr safe ausgeführt. Also da hätte klar einiges schief gehen können, aber eigentlich war der ganz safe ausgeführt und die beiden kennen sich, die beiden vertrauen sich. Ich finde, da hat man deutlich schlimmere und gefährlichere Spots gesehen. Also ich mag zum Beispiel, mochte ja am Anfang diesen Coffin Drop von Darby Allin als auf den Ring Apron. Da habe ich mich viel mehr aufgeregt als jetzt über diesen Spot, weil der war okay angesetzt.
Ja, ich glaube auch, dass es den gegeben hätte, auch wenn man sich die alten Wargames-Matches anschaut. Da ist auch krasser Scheiß passiert. Insofern passt das schon. Ich glaube, das hätte es da gegeben. Ich glaube nicht, dass man sagt, oh, wir müssen jetzt Quote ziehen, komm, wir schmeißen nicht mal vom Käfig runter oder so. Und da gehören auch immer noch zwei dazu. Ich bin mir sehr sicher, wenn da einer von den beiden gesagt hätte, ich mach das nicht, dann hätten sie es nicht gemacht. Der Marcel fragt per Mail, wieso darf AEW eigentlich ihre neue Veranstaltung Bash at the Beach nennen? Liegen die Rechte da nicht bei der WWE, Shaggy?
Nein, die Rechte liegen nicht mehr bei der WWE. Bash at the Beach hat sich AEW vor einigen Wochen schützen lassen. Einige andere Begriffe auch noch. Also WWE wollte das scheinbar nicht mehr, brauchte es nicht mehr und da hat AEW einfach zugegriffen.
Genau, The Match Beyond ist auch noch eins, was da beispielsweise reingefallen ist. Ich glaube auch, dass man Slamboree sich gesichert hat und noch irgendwas anderes, was mir gerade nicht einfällt. Also ja,
stimmt. Dafür hat sich aber WWE jetzt gerade aktuell Cyber Slam und Barely Legal sichern lassen.
Genau, die alten ECW-Events. Markenrechte laufen ja auch einfach irgendwann aus. Ich glaube, ist nicht sogar so nach 20 Jahren oder sonst irgendwas, laufen die irgendwann aus. Auf jeden Fall sind die Markenrechte ausgelaufen. AEW war schnell genug und hat sich das gesichert. Ist ein ganz normaler Vorgang. Das passiert auch in anderen Bereichen ganz normal. Der Max fragt, ich wollte mal fragen, welche Waffen für euch überhaupt keinen Sinn ergeben, dass sie unter dem Ring liegen. Bei den meisten kann ich es noch halbwegs verstehen, aber dass da Kendo-Sticks liegen, macht mich richtig wütend. Was haben denn Kendo-Sticks mit einer Wrestling-Veranstaltung zu tun? Das ergibt für mich gar keinen Sinn.
Also gerade, ich muss da gleich direkt intervenieren, Kendo-Sticks haben sehr viel mit einer Wrestling-Veranstaltung zu tun, weil Kendo-Sticks einfach mittlerweile eine ganz, ganz gewöhnliche Wrestling-Waffe geworden sind. Und wir reden hier auch von Wrestling. Das ist ein, also das gehört einfach auch dazu. Und ich frage, da gibt's andere Dinge, die ich nicht mehr frage. Klar, kann man verstehen, wenn man es realistisch sehen sollte, was macht da, warum liegen da 20 Tische, 15 Stühle, warum liegt da ein Stacheldraht umwickelter Baseballschläger oder was auch immer.
Warum liegt da Stroh?
Warum liegt da Stroh? Ja, das ist ja schön, dass du das zu mir sagst, oder? Ich muss dir leider einen Korb geben. Ja,
verdammt.
Also es gibt viele Dinge, die natürlich man normalerweise nicht unter so einen Ring legen würde, aber wir sind hier beim Wrestling und die liegen da drunter, weil der Wrestler sie ja benutzen möchte.
Ja, ich glaube auch, mein Problem sind eher Waffen, die quasi übermächtig sind und die, also ein Kendo-Stick ist ja für mich sowas, das ist ja so eine Effektwaffe, ne? Der knallt, der macht vielleicht Stream, ich glaube auch, dass das unfassbar zwiebelt, wenn man damit geschlagen wird, aber in erster Linie ist das ja so eine Effektwaffe. Womit ich Probleme habe, wenn dann zugeschlagen wird und das vielleicht so als Einstiegswaffe verwendet wird, sind sowas, so Gerätschaften wie Baseballschläger, Vorschlaghammer.
Das gehört auch alles dazu, Olaf.
Natürlich,
klar, ich weiß, was du meinst,
dazu, aber normalerweise ist es eben so, das sind tödliche Waffen, so meine ich das.
Ja, ich möchte mal ein Beispiel aus meiner Jugend bringen. Ich war ein ganz, ganz junger, kleiner Wrestling-Fan, habe mich mit jemandem unterhalten, der auch schon ein paar Jahre Wrestling verfolgt hat. Und dem habe ich eine ähnliche Frage gestellt. Ich habe ihn gefragt, bei so einem No-Disqualification-Match ist doch alles erlaubt. Warum nehmen die da keine Schusswaffen? Ja, genau. So, und dann hat er mich einfach angeschaut, im Kopf geschüttelt und ist gegangen. Ja.
Womit?
Mit Recht.
Ja, genau.
Aber versteht ihr, klar, logisch, aber die Frage konnte ich eigentlich hab ich mir als Kind wirklich gestellt. Ich glaube, es gibt einigen so, die sich die Frage auch mal gestellt haben, weil die würde ja meistens zum Sieg führen,
ja,
wenn man
ja,
sie richtig einsetzt.
Das meine ich ja. Deswegen so, das macht dann im Match-Zusammenhang eben auch oft keinen Sinn, dass dann, keine Ahnung, mit einem Baseballschläger vielleicht zugeschlagen wird und dann aber eben der Kampf beispielsweise trotzdem noch weitergeht. Das ist so mein subjektives Empfinden, dass ich damit so ein bisschen mein Problem habe. Wenn so eine Aktion dann zum Sieg führt und zu einer Verletzung, also einer Storyline-Verletzung, dann kann ich damit leben. Aber ansonsten, das ist so mein Punkt, den ich da habe. Der Daniel fragt passend dazu, aufgrund des Lights-Out-Matches zwischen Omega und Moxley kam es zwischen einem Kumpel und mir zu einer längeren Diskussion, welche Eigenschaft macht Wrestling eigentlich zu Wrestling? Er will da nicht zu weit ausholen, deswegen, ich habe es auch ein bisschen gekürzt hier formuliert. Der Kollege meinte auf jeden Fall, die vorab getroffene Absprache, wer den Kampf gewinnt und wie der Ablauf ist, macht es zum Wrestling. Der Daniel sagt, ich sage, die Eigenschaft, dass ein Kampf dargestellt wird, aber in Wirklichkeit nicht gekämpft wird und Verletzungen ebenso wie Attacken den Zuschauer zu, also dass Verletzungen und Attacken quasi dazu verwendet werden, den Zuschauer zu täuschen, machen es zum Wrestling. Was meint ihr dazu? Shaggy, was macht für dich Wrestling zum Wrestling? Es geht ja vor allem natürlich auch um die Darstellung, um die Verletzungen, glaube ich. Das ist so ein relativ zentraler Punkt hier in der Diskussion.
Wrestling ist für mich eigentlich, wenn zwei Athleten gegeneinander antreten in einem ja dargestellten, simulierten Kampf, oder? Also, und es in einem Wrestling-Ring stattfindet, in einer Wrestling-Liga, die auch nur sich wirklich als Wrestling-Liga bezeichnen kann, und beides auch trainierte Wrestler sind. Schwer zu erzählen.
Es muss kein Ring sein. Es muss kein Ring sein. Sondern dann fallen ja irgendwelche Backyard Brawls oder Parking Lot Dinger oder
der. Naja, die beginnen ja meistens im Ring, oder?
Nee. Weiß nicht, dass dieses Steel Ring of Steel Match damals mit, was war das? Eddie Guerrero gegen Edge war auch ein gutes Wrestling Match. Ich glaube, ja. was eben Wrestling zu Wrestling macht, ist eben die Tatsache, dass sich da zwei abgesprochen haben und ihr Einverständnis zu dem gegeben haben, was da passiert, ne? Was da dargestellt wird und natürlich der Zuschauer das eben nicht wissen sollte und dadurch quasi in die Geschichte reingezogen wird. Weil auch bei so Sachen wie Moxley gegen Omega ist ja ganz klar, dass da ist zu keiner Sekunde irgendwas passiert, was der eine nicht mitgemacht hätte oder sonst irgendwas, sondern das war alles abgesprochen, die beiden haben ihr okay gegeben. Entsprechend, ich glaube, die Inszenierung und das Gestagte ist da, glaube ich, so der Kernaspekt, der für mich da Sinn macht.
Ja, ich habe schon eure Wrestling-Shows ohne Ring gesehen. Das war für mich kein Wrestling, aber das ist ein anderes Thema.
Ist eine schwierige Frage. Also da kann man, glaube ich, auch sehr vortrefflich drüber diskutieren. Aber ich glaube, dass dieser Aspekt des Gestagten da sehr, sehr wichtig ist.
Ist eine schwierige, aber gute Frage, lieber Daniel. Ja. Habe ich mir aber so zuvor eigentlich auch gar nicht gestellt. No. Aber ja, interessant.
Der Matthias fragt per Instagram, erhalten NXT, Raw und SmackDown Superstars eigentlich mehr Geld, wenn sie vor der Survivor Series so viele Auftritte bestreiten? Ich finde so viele Matches gefährlich. Steigt da nicht das Verletzungsrisiko? Die Undisputed Era ist ja bei fast jeder Show dabei gewesen. Shaggy, bekommen die mehr Geld?
Ich gehe mal davon aus, dass sie auch mehr Geld bekommen. Sicherlich, es kommt immer oft auf die Verträge an. Es gibt ja Wrestler, die Festbeträge haben, die sie bekommen, also in Verträgen geregelt. Bei Großereignissen gibt es in der Regel, bei Pay-Per-Views gibt es ja manchmal noch Bonuschecks und so weiter. Ich kenne die Verträge der Wrestler in dem Fall hier alle nicht, aber es gibt bestimmt auch Wrestler, die mehr kämpfen müssen, als sie kommen, aber ich glaube, dass ein Großteil einfach auch Bonuszahlungen bei mehr Kämpfen bekommt. Und gerade die Undisputed Era, die hat ja wirklich in der letzten Woche, die war ja wirklich immer dabei. Und das waren ja nicht einfache Matches, die waren ja wirklich harte Matches, in denen sie alle vertreten waren. Also ich weiß es nicht genau, gehe davon aus, aber dass sie mehr Geld bekommen bei mehr Kämpfen.
Davon gehe ich auch aus. Und natürlich bei jedem Match mehr steigt natürlich auch das Verletzungsrisiko, ganz klar. Das bringt nun mal die Natur des Wrestlings irgendwo mit, dass wenn du ein Match mehr bestreitest, steigt auch die Chance, dass du dich verletzt, aber das sind alles Könner und ich glaube auch, dass die es aushalten, mal für eine gewisse Zeit häufiger im Ring zu stehen, als das normalerweise der Fall ist. Der Christian fragte noch, eigentlich passend zu unserem Podcast, wie findet ihr die Berichterstattung bezüglich der AEW Weeklies? Ich mag dieses Produkt absolut, aber ich kann die überzogenen Lobeshymnen nicht mehr hören. Da wird das schon etwas trashige Segment mit dem lallenden Virgil gefeiert, während ein ähnliches Segment bei WWE zerrissen worden wäre. Dazu eine mittelmäßige Women's Division, sehr viele Wrestling-Opas, gekürzt formuliert hier an der Stelle übrigens, und drittklassige Stable, wie etwa die Dark Order. Hörer. Ich habe in meinen 30 Jahren, denen ich Wrestling verfolge, schon zu viel gesehen, als dass ich alles in den Himmel heben wollte, könnte, täte. Shaggy.
Sagen wir es mal so, da fragst du eigentlich im Grunde den Falschen, weil ich hätte, wenn es ein ähnliches Segment bei WWE gewesen wäre, auch das gefeiert, weil ich es einfach cool fand und ich fand es auch witzig mit Virgil oder so, also Soul Train Jones irgendwie, das hat mir schon Spaß gemacht. Das fand ich vollkommen okay. Klar muss man den nicht jede Woche sehen, aber ich fand das schon witzig, dass man ihm auch in der Vignette über Chris Jericho in der Woche oder in den Wochen zuvor schon mal gesehen hat. Da habe ich das schon gefeiert, dass er jetzt hier im Ring stand, fand ich einfach witzig, weil Virgil einfach ein witziger Charakter ist. Der hat ja irgendwie so ein bisschen so ein Running Gag mit Virgil, auch bei uns irgendwie, hier bei uns Podcastern so ein bisschen. Nee, ich mochte das sehr. Klar, ich habe es ja auch selber schon angesprochen, die Damendivision, die ist gut, die ist nicht mittelmäßig, die ist gut, aber die Damendivision der WWE insgesamt, wenn man alle Damen, ist natürlich um Längen besser. Man hat bei AEW gute Damen, aber man hat bei der WWE viel mehr und viel auch fantastische Damen. Das stimmt auf jeden Fall. Und die Dark Order ist kein drittklassiges Stable, da muss ich dir leider widersprechen. Ich fand die ja von Anfang an, habe ich die gefeiert, weil ich die einfach toll fand. Ich mochte ja als Super Smash Brothers, mochten wir die ja auch schon, Olaf. Die haben am Anfang noch nicht so richtig connected beim Publikum, das stimmt. Aber ich finde jetzt auch gerade, wie ich es vorhin gesagt habe, die Vignetten, die man jetzt zeigt, die finde ich fantastisch. Und ich glaube an dieses Stable. Ich finde die gut und ich glaube, da wird man noch große Geschichten haben. Gerade jetzt auch mit dem Jurassic Express, diese Geschichte mit der Maske, kommen jetzt rüber zur Dark Order. Das ist cool, das hat Potenzial, das wird weitergehen. Ich mag das sehr und ich verstehe auch, was du meinst. Je mehr man irgendwas in den Himmel lobt, umso tiefer kann es auch fallen. Und andere finden es dann blöd, dass man das Produkt jetzt so toll findet. Machen wir es doch lieber nieder und so. Ich finde das Produkt AEW-Produkt gut. Ich finde das NXT-Produkt gut. Mir gefallen beide. Und ich bin da jetzt nicht so, dass ich da sage, das ist jetzt hier irgendwie das beste Produkt auf der Welt, sondern gehe mit meinem persönlichen Geschmack und bin überzeugt davon. Und das reicht mir.
Ich wollte es nämlich auch gerade sagen. Klar, Berichterstattung tendiert natürlich gern dazu, in Extremen zu denken. Ne? Entweder ist alles schlecht oder ist alles gut, weil dadurch generierst du natürlich auch eine gewisse Aufmerksamkeit, kreierst einen gewissen Flow. Ich glaube, man muss da für sich selber den Mittelweg gehen. Und gerade bei sowas wie Wrestling geht es doch eigentlich im Endeffekt nur darum, ob es dir gefällt oder eben nicht. Und was dann die Berichterstattung sagt, ist vielleicht ein nettes Indiz dafür. Vielleicht, wenn du die Leute schätzt und deren Meinung schätzt, dann bekommst du vielleicht da noch ein bisschen einen Denkanstoß hier und da. Aber ich glaube, man muss da halt eben schon probieren, irgendwo den Mittelweg zu finden, weil kein Produkt der Welt ist nur geil oder nur schlecht, sondern es ist immer irgendwo.
Ganz genau so. Ich neige oft dazu, in Superlativen zu sprechen. Das stimmt auch, mag sein. Das habe ich bestimmt schon Milliardenmal gemacht, aber das ist halt so.
Das magst du am liebsten, ne?
Immer.
Genau. Der Stefan fragt noch, ihr habt schon mehrfach in eurem Podcast erwähnt, dass die WWE wahrscheinlich aktuell das beste Roster aller Zeiten hat. Dies möchte ich gar nicht bestreiten, wenn es um In-Ring-Können geht. Aber können die heutigen Superstars wirklich eine Geschichte erzählen, die einen abholt? Schaue ich mir mal das Roster von WrestleMania 26 an. Finde ich da 10 tolle Geschichten. Heute fehlt mir das irgendwie. Wie seht ihr das? War der Jahrgang 2008 motivierter oder sind es doch die Stories, Shaggy?
Ja, WrestleMania 26 musst du wahrscheinlich mir gerade mal die Card aufrufen und sagen, wer da gekämpft hat oder wer der Jahrgang 2008 war. Also ich sage das ja schon lange und ich glaube, stimmt Olaf mir auch mit ein. Ja, das aktuelle Roster ist, glaube ich, in Ring das beste Roster aller Zeiten, weil einfach das sind alles auch viele davon Wrestling-Fans aufgewachsen, haben Wrestling von der Pike aufgelernt und wissen auch, wie man Geschichten erzählt, ein Großteil. Ich glaube aber, dass das Roster der Writer vielleicht nicht unbedingt das Beste aktuell ist, aber wenn man sich wirklich auch Shows von früher anschaut, klar, das sind geile Stories, langfristige Stories gewesen, aber es gab auch viel Leerlauf, es gab auch viele Stories, die einfach auch nicht so connected haben. Aber da waren wir halt auch jünger, da hat es vielleicht auch mehr Spaß gemacht. Also die Wrestler im Ring sind fantastisch, die Stories lassen oft zu wünschen übrig. Da muss man wirklich dran arbeiten. Es geht jetzt nicht um die Ringpsychologie, um die Art der Wrestler, wie sie eine Geschichte erzählen, sondern es geht nur um die Stories, die da drüber gestellt werden und in denen quasi zwischen diesen Stories, in denen die Kämpfe passieren. Da passiert nicht immer alles, was am besten ist. Aber ich glaube, auch da sind wir auf einem guten Weg, möglicherweise wieder. Ich hoffe doch sehr. Das zeigt zumindest NXT, es zeigt auch AEW, dass es funktioniert.
Genau, also Wrestling lebt auf jeden Fall. Ich bin da auch sehr bei dem, was Shaggy gesagt hat, dass wahrscheinlich damals die besseren Stories gewesen sind, aber und die besseren Charaktere vielleicht, aber heute auf jeden Fall die besseren Wrestler, um es mal so auszudrücken. Also WrestleMania 26 war unter anderem die WrestleMania mit Undertaker gegen Shawn Michaels im Main Event. Wir hatten John Cena gegen Batista. Gut, also wir hatten da auch die berühmte Ten-Man Tag Team Match hier mit Alicia Fox, Layla Maurice, Michelle McCool und Vicky Guerrero übrigens. Also so viel zum Thema In-Ring. Wir hatten
Ich glaube, dass es damals optisch zumindest auch schön war.
Ja, also es war zumindest damals, also WrestleMania 26 ist eine dieser WrestleManias, wo du gemerkt hast, dass da so eine Art Generationswechsel langsam vonstatten geht. Also wir hatten auf der einen Seite die Legenden gehabt und aber auch viele neue Leute. Wir hatten auch sowas wie einen Jericho gegen einen, einen Rey Mysterio gegen einen CM Punk. Wir hatten einen Triple H gegen einen Sheamus damals. Wir hatten das Ladder Match, wo dann eben auch Leute dabei gewesen sind, wie einen Evan Bourne, wie einen Matt Hardy, einen MVP, Shelton Benjamin. Das war das Ding, was Jack Swagger übrigens damals gewonnen hat, wo er den Käfig, den Koffer nicht runtergekriegt hat. Wir hatten auch, wie heißt der, Legacy gegeneinander, ne, mit Randy Orton, Cody Rhodes und Teddy Biasi. Also da war schon viel Talent da. Und klar, gerade die großen Legenden haben natürlich auch diese Erinnerungen und die bringen die Nostalgie mit. Und gerade Shawn Michaels gegen einen Undertaker im Main Event. Ich meine, da kann heute auch kein Main Event gegen anstinken. Das ist einfach so.
Das ist eines der besten Matches aller Zeiten. Auf jeden Fall auf WrestleMania-Bühne und einer der besten WrestleMania-Main-Events aller Zeiten. Aber ansonsten hat mich das jetzt alles, was du gerade gesagt hast, gar nicht so arg gekickt.
Es war auch noch Bret Hart gegen Vince McMahon übrigens dabei, was ich ganz.
Achso, jetzt bin ich wieder überzeugt.
Wir haben noch so ein paar persönliche Fragen, die hauen wir jetzt hier noch kurz raus. Der Christian W., weil wir mehrere Christians hier hatten, fragt per fragen@headlock.de, was müsste passieren, damit ihr euch von WWE abwendet? Die Frage geht hauptsächlich in Richtung Booking. Für mich wäre beispielsweise ein Grund, wenn WWE das Potenzial von Pete Dunne, der Undisputed Era oder Velveteen Dream verschwenden würde und sie in der Undercard versauern lassen würde. Shaggy.
Bei mir wird es zwei Gründe geben, WWE nicht mehr zu verfolgen. Und zwar das eine, wenn sie nur noch in Saudi-Arabien aufzeichnen würden und Shows abhalten würden, dann vielleicht. Und wenn ich sterben würde oder wenn es die WWE nicht mehr gibt, glaube ich. Weil ich bin jetzt am Punkt, ich habe schon alles durchgemacht, schlimme Zeiten durchgemacht mit der WWE. Warum sollte ich jetzt aufhören? Also ich meine, klar ist es jetzt auch nicht super, im Gegenteil, aber die WWE begleitet mich schon mein ganzes Leben und klar schimpft man auch mal über die WWE, aber das ist jetzt so quasi, das gehört einfach zum Leben mittlerweile dazu. Ich kann gar nicht mehr ohne und ich würde auch gar nicht mehr ohne wollen.
Ja, Wrestling gehört bei mir auch genauso dazu. WWE gehört auch irgendwo dazu. Ich habe ja auch im großen Wieso mag man eigentlich WWE-Podcast gesagt, wahrscheinlich, wenn ich irgendwann mal alt und dement in irgendeinem Bett liege, werde ich nur noch Wrestling-Catchphrases irgendwie vor mich hin sabbern.
Ich habe ja im Gegensatz zu Olaf auch noch ein anderes Leben. Bei Olaf besteht ja nur aus Computerspielen, sabbern. Wrestling und seiner Freundin.
Das stimmt.
Ich habe ja tatsächlich noch ganz, ganz viele andere Hobbys und Dinge, die mich beschäftigen. Von daher, alles gut. Also bei mir geht's noch, bei Olaf wird's wahrscheinlich wirklich schlimmer. Ich glaube das tatsächlich, dass es so sein wird, dass er irgendwann wirklich noch Wrestling-Catchphrases aufsagen wird. Dann.
Genau, weil die sich so tief in mein Gehirn gebrannt haben. Aber um meine Meinung dazu kundzutun, am besten einfach den Wieso mag man WWE-Podcast anhören. Da philosophiere ich darüber auf. Ich glaube, ich würde fast immer WWE weiterverfolgen. Und da ist tatsächlich eher nicht die Booking-Faktoren ein Problem für mich. Ich glaube, ich würde es trotzdem verfolgen, sondern ich glaube, bei mir sind auch eher so Sachen wie Saudi-Arabien. Das hat mir wirklich den einen Kick in die andere Richtung gegeben bei WWE. Und das hat auch wirklich mein Denken über die Promotion stark beeinflusst, genauso wie Sachen mit Nestlé und die Sachen, viele Sachen in der Außendarstellung, auch wenn sie eben viel Charity-Work machen, trotzdem, da hat einiges bei mir kaputt gemacht. Aber pro WWE, der Lukas fragt per Facebook, ein kleines Gedankenspiel. Die WWE würde auf euch zukommen und euch bezahlen, beziehungsweise eine Partnerschaft anbieten für den deutschsprachigen Raum, also uns als Podcast. Exklusive News, Karten, beziehungsweise Reisen zu Pay-Per-Views und eine enge Zusammenarbeit. Ihr dürftet weiterhin im Sinne der Presse- und Meinungsfreiheit eure ehrliche Meinung sagen und die Themen selbst wählen. Free- und Bezahlbereich blieben, wie sie sind. Dazu erscheint der Podcast auch auf dem WWE-Network. Die einzige Bedingung wäre die folgende. Euer Podcast wird von einem Wrestling-Podcast zu einem WWE-Podcast und ihr dürft nur noch über die WWE und deren Partner berichten. Was würdet ihr tun? Shaggy, was würden wir tun?
Würden wir machen.
Da hast du gar keine Zweifel?
Ja. Oder, also ich meine, wenn die WWE mich bezahlt, wenn ich so viel Chancen habe dann und dann vom Wrestling auch noch lebe, na gut, ich will ja mein anderes Leben nicht aufgeben, aber ich glaube, ich würde das tun. Also warum nicht?
Ja, ich denke auch, dass man da, es klingt natürlich so ein bisschen wie sich verkaufen, machen wir uns da nichts vor irgendwo, und so ein bisschen das, was man vorher aufgegeben hat, aufgebaut hat, dann aufgeben würde. Aber ich meine, wie geil wäre das denn, für irgendeine große Promotion quasi sowas zu machen. Ich meine, es müsste ja dann nicht Headlock sein, es wäre ja dann auch nicht mehr, also ist ja ein kleiner Widerspruch in der Frage, von wegen, wir dürfen uns Themen selber aussuchen, wir dürfen aber nur über WWE sprechen, ist natürlich schon der Konflikt irgendwo da.
Also wenn man das jetzt als Verkaufen bezeichnen würde, ich würde mich verkaufen, wenn das Geld stimmt.
Wahrscheinlich ja. Ich glaube auch, also sind wir ehrlich, wenn jetzt WWE zu uns kommen würde und wir sagen, Olaf Shaggy, komm, wir geben euch jeden im Monat Summe X, produziert ihr für uns einen Podcast. Klar.
Also das alles, was wir machen, das macht uns ja Spaß. Wir lieben ja Wrestling, deswegen machen wir das. Wir verdienen hier wirklich nicht, eigentlich kein Geld im Vergleich zu, also das sind wirklich
zum Aufwand.
Für den Aufwand überhaupt nichts. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Also, denn nicht, dass ihr denkt, wir würden hier wirklich uns bereichern. Im Gegenteil. Also die Zeit, die wir hierfür investieren, die ist im Grunde das Geld nicht wert. Wir machen das, weil wir Spaß daran haben, weil wir auch Spaß haben, miteinander darüber zu reden, weil ich gerne mit Olaf darüber rede. Das ist halt auch echt schön. Das macht wirklich Spaß und weil wir auch für euch das quasi auch aufnehmen, weil ich weiß, wie das noch war, bevor ich Podcasts aufgenommen habe, habe ich selber gerne, sehr gerne auch Wrestling-Podcasts gehört und das war ein Riesenspaß und das gebe ich jetzt auch so ein bisschen zurück und klar, finde ich das schön. Und aber wenn man die Möglichkeit hat, damit wirklich ein bisschen Geld zu verdienen, dann rede ich halt privat über AEW oder wie auch immer. Das mache ich, aber dann kann ich, weiß ich, dass ich hier dafür sogar, ich meine, ich habe ja sehr viel Arbeit dafür investiert und dann, irgendwann hat sich dann bezahlt gemacht. Ich meine, den Wrestlern geht es ja im Grunde genauso. Die Wrestlern ja auch für weniger Geld im Independent-Bereich und wenn sie dann die Möglichkeit haben, im großen Rahmen davon zu leben, ihre Familien zu ernähren oder wie auch immer, dann sollte man auch diesen Schritt gehen. Klar gibt es auch Leute, denen es vielleicht moralisch dann wichtiger ist, das finde ich auch gut so, das sollte es auch geben, aber das wäre, ich habe es jetzt drastisch gesagt, aber für mich ist das ja jetzt kein Verkaufen, sondern eine Möglichkeit, mit dem, was mir Spaß macht, noch mehr Geld zu verdienen.
Wenn es hier am Punk das kann, dann können wir das auch. Der Lukas fragt auch noch, Bonusfrage, wisst ihr, ob es deutschsprachige Wrestler und Wrestlerinnen gibt, die euch verfolgen, Shaggy, wissen wir das?
So stalken-mäßig.
Genau, sitzen hinter mir.
Wahrscheinlich groß, also viele von den Frauen, nein, keine Ahnung, die uns verfolgen, also die uns wahrscheinlich auf
die Headlock hören oder so.
Ja, es gibt auf jeden Fall im deutschsprachigen Raum einige Wrestler, gerade deutsche Wrestler, die die Headlock hören. Das weiß ich ganz genau, weil wir auch mit vielen Wrestlern auch irgendwie so zu tun haben und die das auch gut finden, was wir machen. Und die gibt es auf jeden Fall, aber ich würde jetzt hier in dem Fall keine Namen nennen, aber das weiß ich ganz genau, dass es da etliche gibt, die auch und die uns jetzt zuhören und die grüße ich auch ganz herzlich. Aber klar, warum nicht? Ich meine, das ist ein Wrestling-Podcast, die Wrestler, gerade die Wrestler in Deutschland, die verdienen ja auch nicht Unmassen damit, die sind ja auch Wrestling-Fans, sonst wären die auch nicht zum Wrestling gekommen und die interessieren sich genauso für die Wrestling-Podcasts, genauso für das Geschehen wie alle Hörer und von daher, klar gibt es die.
Ja, gibt's auf jeden Fall. Also berühmtestes Beispiel sind eigentlich unsere Live-Reviews und die WXW-Podcasts, die wir machen. Ich glaube, die werden von so ziemlich jedem irgendwo angesehen und angehört. Also das ist auch ein generelles Feedback, was ich immer kriege. Das werden wir die Live-Reviews machen, dass das den Leuten wichtig ist, was wir da über die Show denken und was wir da erzählen. Und wir haben da eigentlich auch immer sehr viel positives Feedback bekommen, was das angeht. Ich weiß, also um mal einen Namen hier zu nennen, ich habe ja beim Karat ein Interview mit Bobby Ganz gemacht und er hat gesagt, dass er auch hin und wieder unsere Podcasts hört, nämlich genau dann, Shaggy, wenn wir beide hier plaudern und wir über die alten Sachen reden. Ja? Also über die neuen Sachen da eher weniger, aber die neuen Sachen, wenn wir die alten Sachen, wenn wir über WCW oder über irgendwelche Personalities oder sonst irgendwas reden, da war er zumindest, das ist mein letzter Stand. Ich habe seitdem, glaube ich, nur mal ganz kurz noch mit ihm gequatscht, aber nicht darüber. Das war so also einer, der mir da zum Beispiel eingefallen ist.
Ja, mir hat er zum Beispiel nur mal gesagt, dass er dich nicht leiden kann, aber das kann man auch verstehen.
Der Daniel fragt noch per Instagram, welche Wrestling-Podcasts hört ihr eigentlich privat, Shaggy?
Ich höre sogar sehr viele Wrestling-Podcasts, weil ich immer, wenn ich irgendwie was tue, ich muss ja auch ab und an mal hier die Wohnung sauber machen, was ich wahrscheinlich zu selten mache. Ich muss ja auch ab und an die Katzenklo sauber machen oder wenn ich Auto fahre oder wie auch immer. Ich höre immer Podcasts ganz oft. Also ich höre lieber als Hörspieler im Moment auch. Und ich höre sehr, sehr viele Wrestling-Podcasts. Aber im Gegensatz zu Olaf, der hört ja sehr viele englische Podcasts, höre ich aktuell wirklich nur deutsche Podcasts. Und da gibt es ein paar, die ich wirklich sehr, sehr mag. Also ich mag zum Beispiel gern die Kollegen von Blown Up, Felix Schulz, Robert Reisker. Ein tolles Produkt, gerade wenn man so das sich für das europäische Wrestling so ein bisschen interessiert, für die WXW interessiert, dann ist das ein fantastischer Podcast, den man sich immer wieder anhören kann. Spotfight höre ich natürlich auch, die Reviews ab und an, den gibt es noch. Ich mag auch die Jungs von Reds natürlich sehr, sehr gerne, weil ich die privat auch sehr mag, die finde ich gut. Genauso wie Power Wrestling höre ich mir auch tatsächlich an, weil ich auch die Jungs ja auch privat gut kenne und mag und die auch ein anderes interessantes Produkt abliefern. Die Ringfüchse mag ich auch ganz gerne. Also da gibt es wirklich, ich habe wirklich viele deutsche Wrestling-Podcasts, wie ihr gerade hört.
Sagen
also,
da hast du auch fast die komplette Liste.
Ja, GF, der Talk höre ich auch manchmal, wenn da was kommt, weil ich auch da ja quasi, das ist ja, da bin ich ja entstanden als Podcaster quasi. Grüße an den Tim. Also wirklich, da gibt es einiges, was ich mag und die kann man auch alle empfehlen. Die sind ja auch alle unterschiedlich, das ist ja das Schöne.
Genau, und das Schöne ist ja wirklich, dass wir inzwischen eine sehr vielfältige Podcast-Szene haben. Aber du hast schon richtig gesagt, also ich höre tatsächlich, ich höre hin und wieder mal, wie heißt das, was du gerade schon gesagt, Blown Up höre ich hin und wieder mal ganz gern. Ich höre auch hin und wieder, abhängig von den Interviews, die Kollegen von GF einfach, weil ich dann es eben sehr mag, dass man so ein bisschen da in die deutsche Szene eintaucht. Ich bin übrigens bei Podcast bin ich reingekommen durch Pro Wrestling Anderswelt damals. Das war die der Podcast von Tassilo Jung und Christian Michael Jacobi damals, also der WXW-Geschäftsführer zur damaligen Zeit. Darüber bin ich da reingerutscht. Und das hat ja,
vom Disco King produziert damals auch, von genau. Frankie. Und da bin ich auch reingerutscht als Veranstalter quasi. Ohne den Pro Wrestling Anderswelt wäre ich nie WXW-Lokalveranstalter geworden. Wäre auch nie, glaube ich, in die europäische, in die deutsche Szene so ein bisschen, hätte ich nie so Einblicke bekommen wie dadurch. Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ich habe ja auch wirklich auch zum Beispiel hier einen ganz, ganz tollen Podcast. Das ist mein lieblingsdeutscher Podcast, den ich wirklich toll finde, auch weil die auch so viele abwechslungsreiche Podcaster haben und auch so ein interessantes und tolles Team und so einen wirklich netten, wirklich sympathischen Host. Und zwar mag ich total gerne Headlock. Also klingt jetzt blöd, weil ich ja auch bei Headlock dabei bin, aber ich habe ja Headlock vorher auch schon gehört, bevor ich dabei war, und ich habe immer damals nur gedacht, toller Podcast, wäre doch schön, wenn ich da mal mitsprechen kann, weil ich glaube, das wäre auch cool. Und es war ja so, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, ich bin zum Olaf gegangen, habe gesagt, Olaf, ich würde euer Team bereichern. Und genau. Stimmt, oder?
Was meinst du? Da sind wir jetzt. Und ich habe übrigens gedacht, als du diese Aussage getroffen hast, ich habe schon gemerkt, in welche Richtung es geht. Ich habe gedacht, es endet in einer Beleidigung.
Nee, es endet nicht in einer Beleidigung, weil ich ich kann auch mal nicht, also ich meine, wenn ich beleidige ich ja spaßig, aber es muss auch mal gesagt werden, dass wir quasi auch wirklich tolle Arbeit machen, das ist ja auch wirklich so, und auch auf die Qualität achten und auch Olaf da auch wirklich so seinen Finger drauf hat und wirklich darauf achtet, dass wir einfach ein gutes Produkt abliefern, dass alles passt, verschiedene Themen haben, und er koordiniert das auch ein bisschen mit den Aufnahmen, wenn er mal nicht kann, wie jetzt in den nächsten Wochen für den Adventskalender und so weiter, kann er ja auch nicht jeden Tag dabei sein. Also er macht das schon wirklich gut, und Olaf hat da so ein Produkt entwickelt mit uns, aber Olaf ist natürlich federführend, dass einfach meiner Meinung nach, und ich glaube, da spreche ich hier für viele, der beste deutsche Wrestling-Podcast ist.
Dankeschön, jetzt bin ich ganz verlegen.
Na gut, ich bin ja auch ein Teil davon, ohne mich wäre es wahrscheinlich nicht so, aber
ich urteile nicht über mein eigenes Produkt quasi, über mein eigenes Kind, das macht man ja nicht. Es ist ohnehin das Schönste, egal wie hässlich es ist. Ich höre ansonsten noch Something to Wrestle, höre ich super gern mit Conrad Thompson und Bruce Pritchard, mag ich total gern. Und
klar, dass wieder Olaf die coolen englischen Podcasts erwähnen muss.
Nee, gar nicht. Deutsche Podcasts höre ich tatsächlich fast gar nicht. Also ich habe doch gerade gesagt, Blown Up und GF höre ich hin und wieder, aber ich bin kein großer Freund von den klassischen Review-Podcasts und so. Das mache ich selber ganz gern, aber ich muss mir dann nicht nochmal einen Podcast darüber anhören, so leid mir das tut.
Es gibt wirklich sehr, sehr viel und es lohnt sich. Wir haben einige nicht erwähnt, aber auch nur, weil ich sie nicht höre tatsächlich. Mag sein, dass sie auch gut sind. Vielleicht könnt ihr mir was empfehlen, vielleicht fällt euch was ein. Dann gerne melden.
Genau. Schreibt uns gerne eure Podcast-Empfehlungen, wenn es da noch was gibt, was wir noch nicht genannt haben. Und Jackie, in dem Sinne würde ich sagen, sind wir jetzt hier erstmal durch. Wir haben schon fast ein bisschen Überlänge. Und du musst proben, du musst jetzt auf die Bühne quasi.
Ich muss auf die Bühne, wenn ihr noch Bock habt. Wir haben jetzt eine unserer Finalproben, die Spontanisten, meine Improvisationstheatergruppe, am 8. Dezember im Kulturkeller in Fulda. Es gibt aktuell nur noch 3 Karten, also von daher müsst ihr euch beeilen, wenn ihr noch Tickets wollt. Es ist fast ausverkauft, großer, großer Raum. Freue mich schon sehr aufs Ausverkaufte. Und freue mich auf Impro-Theater. Wir haben ja mit den Spontanisten auch mal einen Wrestling-Kampf aufgeführt, bei einem Power-Wrestling-Podcast-Fan-Treffen. Also das gab's auch zum Beispiel schon. Und wenn ihr mal Bock habt auf ein Headlock-Fan-Treffen, wenn ihr Bock habt, uns mal kennenzulernen, nicht nur bei den Wrestling-Shows, vielleicht gibt's ja mal irgendwann die Gelegenheit, dass wir alle mal zusammen anstoßen und über uns über Headlock freuen, weil das ist wirklich auch für mich eine kleine Familie geworden. Ich danke dir, lieber Vater Olaf. Es war schön mit dir heute wieder. Und es war mal wieder ein Podcast von der anderen Seite, weil ich heute sehr viel mehr gesprochen habe als sonst. Aber das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte irgendwie, war drin. Und dank Olaf, der das wieder so schön vorbereitet hat. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Habt ihr jetzt noch was?
Ich wollte was Cooles sagen, mir ist nichts Cooles eingefallen mir.
Ja, du bist heute im Redefluss, ich merke das schon.
Ja, pass auf,
ich sag einmal was, hier dabei, ich komme gar nicht mehr zu Wort.
Ja, ich sag was ganz Cooles, weil das war mal richtig cool. Ich bin mir nicht sicher, weil ich ja nicht mehr der Jüngste bin, ob das immer noch cool ist. YOLO.
Cowabunga.
Sagt man das noch?
Ich dachte Cowabunga.
Covabangas.
Covabangas.
So, also danke dir, Olaf, ich bin raus.
Genau, ich glaube, das ist auch besser so, dass du raus bist. Nächste Woche geht's auf jeden Fall hier mit dem Adventskalender los, ab morgen mit Shaggy und mir, mit Chris Jericho bei genau, bei AEW. Nächste Woche bist du auch schon wieder dabei, Shaggy, da sprechen wir über Promis im Wrestling. Auch ein etwas bunteres Thema und dazwischen, wie gesagt, ganz viel Adventskalender. Schaut auch gerne auf Patreon, auf Steady vorbei, wenn ihr uns da unterstützen möchtet, wenn ihr unsere harte Arbeit hier noch ein bisschen unterstützen möchtet und da vor allem auch noch Zugriff auf jede Menge andere Podcasts bekommen möchtet. So, jetzt reicht's. Ich sag Cowabunga, bis nächste Woche. Mach's gut, tschüss.
Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.